Hallo, liebe Gästeliste Geisterbahn-Hörer. Heute wird dieser Podcast unterstützt vom Thalia Hörbuch-Abo. Und da könnt ihr aus bis zu 50.000 Hörbüchern wählen. Und wir sind natürlich auch große Hörbuchfans. Deswegen wird an dieser Stelle jeder von uns einmal ein Hörbuch seiner Wahl vorstellen. Und heute ist das niemand Geringeres als der von uns allen geschätzte Donny O'Sullivan. Donny, bitte sehr.
Ja, also erstmal liebe Grüße aus dem Auenland. Ich dümple hier so rum und hüpfe über die Wiesen und halte gerne ab und zu auch mal meine haarigen, sehr großen Füße in das kristallklare und eiskalte Bachwasser hier im Auenland. Ich glaube, ihr ahnt schon, auf welches Hörbuch ich hinaus will. Es ist tatsächlich Herr der Ringe, der erste Teil, in der gekürzten Fassung. Den gibt's bei Thalia nämlich und den habe ich mir einfach mal mir nichts geholt als Hörbuch und den höre ich in letzter Zeit immer abends und den kann ich tatsächlich empfehlen, denn es ist nämlich nicht nur sozusagen das Originalbuch vorgelesen von einer Erzählstimme, sondern es ist auch so ein bisschen gekürzt und es ist so ein bisschen umgeschrieben, so dass es halt auch als, ja, ich würde es fast eigentlich ein Hörspiel nennen, denn es sind Geräusche mit dabei, es sind verschiedene Stimmen, also nicht nur ein Vorleser, sondern verschiedene Stimmen tauchen da auf und so mit Geräuschen im Hintergrund und so. Also man kann sich das, also ich zumindest kann mir dann immer so ganz gut so ein bisschen so Kopfkino machen, wenn ich das anhöre und versuche immer so ein bisschen mir meine eigenen Szenen im Kopf zu machen und nicht an den Film zu denken, weil ich immer denke, nee, ich mach das anders hier als der Peter Jackson. Aber nein, also es ist wirklich ein super cooles Hörbuch und ich bin jetzt schon beim 7., 8. Kapitel, also noch nicht durch, aber ich dachte mir bei Herr der Ringe, Leute, ja, kann ich jetzt schon sozusagen vorpreschen und sagen, das kann ich auch jetzt schon empfehlen. Ja, und das ist meine Empfehlung. Herr der Ringe, die gekürzte Fassung, bei Thalia gibt es das als Hörbuch und das höre ich gerade.
Wenn ihr jetzt denkt, boah, jetzt habe ich auch voll Bock auf Herr der Ringe oder irgendein Hörbuch, dann schaut euch das Thalia Hörbuch-Abo doch mal an. Über den Link in unserer Folgenbeschreibung kriegt ihr da 30 Tage gratis. Danach kostet das Ganze 9,95 im Monat. Dafür bekommt ihr pro Monat mindestens ein Hörbuch oder auch manchmal zwei Hörbücher, die unter 9,95 kosten. Aber in jedem Fall ist es so, dass alles, was über dieses kostenlose Hörbuch hinausgeht, was ihr da quasi bekommt, nichts teurer ist als 9,95. Und diese Hörbücher könnt ihr on- und offline hören in der Tolino-App. Oder aber was ich auch sehr cool finde, ist, dass ihr die als MP3s runterladen könnt. Das heißt, ihr könnt die auf allen möglichen Geräten abspielen, die irgendwie MP3s spielen.
Von Siri, spiel Herr der Ringe.
Oder auch eurer smarter Kühlschrank.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Oder eure smarte Armbanduhr, keine Ahnung, was alles MP3s abspielen kann. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hörbuch hören und jetzt noch mehr Spaß bei
Gästeliste Geisterbahn.
Aus dem Auenland.
Gästeliste Geisterbahn. Der Podcast.
Jetzt geht's los. Gästeliste Geisterbahn mit Nils Bokeberg, Markus Herrmann und mir, Dieter Hallervorden. Herzlich willkommen. Wie geht's? Wie geht's euch? Wie geht's euch beiden?
Berlin Edition. Wie geht's dir?
Ich finde, das ist ein guter Einstieg. Top 5 Einstiege in den Podcast. Bis jetzt auf jeden Fall.
Ja. Aber mir geht's gut. Wie geht's dir, Herr?
Mir geht's gut. Ich sitze hier in der Sonne am Strand, habe meinen Pina Colada in so einem Eimer. Und dann gönne ich mir hier und lasse mir den Wind um die Nase blasen. Und ja, mir geht's gut. Ich hoffe euch auch. Ich mache ein bisschen Sudoku und so.
Ich habe, apropos Eimer, ich habe neulich tatsächlich, ich weiß nicht warum oder wo mir das vor die Nase gespült worden ist, aber ich habe tatsächlich Ballermann 6 irgendwie geguckt, oder also die ersten 20 Minuten.
Da denkt man an nichts Böses, da guckt man den plötzlich.
Ja, es ist wirklich so. Also es ist wie, na, man sagt ja auch immer so, hey, guck mal, das ist wie ein Autounfall. Man konnte nicht anders als hinzugucken. Aber das Ding ist bei Ballermann 6, es ist wie ein Autounfall, aber quasi du bist das Auto, was angefahren wird die ganze Zeit. So, also der ist ja sowas von schlecht gealtert, also nicht, dass ich glaube, als ich ihn damals gesehen habe, der kam ja, glaube ich, da wird mir Nils wahrscheinlich jetzt genaueres oder besseres oder das besser einschätzen können, aber der kam gefühlt jetzt nicht super lang nach Voll Normal, oder? Das war Voll Normal, war ein Erfolg und dann kam das, glaube ich, 2, 3 Jahre später kam ja schon Ballermann 6,
ja,
oder?
Ja, das haut ungefähr hin. Was war das? Ja, meine Erinnerung nach
jedenfalls
schon.
Ist,
ist das insofern wichtig oder halt relevant, weil ich halt voll normal zu der Zeit, ich war halt genau in dem Alter bei voll normal, ne? Also das war halt pubertär Humor ohne Ende und voll normal habe ich halt voll gefeiert. Und dann war das halt nicht so weit, also es war nicht so weit weg, dass dann Ballermann 6 schon, dass man da schon sagt, ey, das sind doch Scheißfilme, sondern ich war noch geil drauf auf sowas. Und dann habe ich mir den damals auch angeguckt, das weiß ich noch, mit ein paar Kumpels, wir haben uns auch richtig gefreut auf den Film und so. Und wir haben den, und dann guckst du dir den heute an und denkst, da waren Szenen dabei, also wie der, allein wie Udo Jürgens da ist der auf diesem Jetski, der so übermotorisiert ist und dann, das ist so die Side-Story, der lustige rote Faden des Films, dass die immer wieder zu dem so hinschalten und er so, so auf dem Wasser so feilst und so ganz verbranntes Gesicht hat und so. Also es ist so, das ist so ein Scheißfilm, unglaublich.
Neulich, ich glaube, das lag daran, dass Gottlieb Wendehals, glaube ich, gestorben, ne? Also wie hieß der nochmal? Werner Böhm, hieß der so? Ich glaube, der ist gestorben. Hoffe ich, also nicht hoffe ich, aber ich hoffe, dass es stimmt. Jedenfalls habe ich deshalb irgendwie dann mich in so ein Wikipedia-Loch verloren, wo ich mich dann immer irgendwie von einem zum nächsten klicke und bin dann bei einem Film gelandet, in dem der mitgespielt hat. Und zwar Sunshine Reggae auf Ibiza. Kennt ihr den? Nils, kennst du den?
Ja, natürlich. Karl Dall, absoluter Karl Dall-Klassiker.
Ja,
mit Karl Dall und wie heißt die weibliche Hauptrolle nochmal, in die wir alle damals verliebt waren? Olivia Pascal ist das, glaube ich, ne?
Olivia Pascal,
genau. Ich google das gerade. Also ich habe die Infos parat. Redet weiter, falls ihr Fragen habt. Ich habe es offen hier.
Ja, genau.
Olivia Pascal, Bea Fiedler.
Liebe Leute, wenn ihr mal so richtig durcheinander sein wollt, schaut euch mal den Trailer dazu auf YouTube an. Der Film heißt Sunshine Reggae of Ibiza. Es ist super, super verwirrend, weil das so ein klassischer 80er.
Super Cover.
Man sieht sehr viele Brüste und sowas. Auch im Trailer ist dann so eine Szene, wo Karl Dall inmitten von lauter nackten Frauen sitzt und sowas. Es ist alles sehr... Also ich könnte mal kurz die Story hier vorlesen, aber die Handlung ist viel zu lang und zu durcheinander. Also ich glaube irgendwie, Karl Dall ist ein verrückter Fan, der dann auf Ibiza zu einer Frau und dann, unglaublich.
Ich habe es gerade offen, also für die, die es jetzt nicht vom inneren oder vor dem äußeren Auge haben. Also es ist im Endeffekt einfach, sieht aus wie halt Schulmädchen-Report-Filme, aber auf Ibiza. Mit Karl Dall. Ja, mit Karl Dall.
Ich lese mal kurz die ersten Sätze der Handlung vor. Der ostfriesische Bauer Karl ist ein großer Fan des Schlagersternchens Linda Lu. Schon 58 Liebesbriefe hatte er ihr nach Ibiza geschrieben, als er endlich eine Autogrammkarte von ihr erhält. Sofort macht er sich mit dem Fahrrad auf den Weg zu ihr, besteigt dann aber auf dem Oldenburger Hauptbahnhof einen Zug der Deutschen Bundesbahn. Die Reise finanziert er mit dem Geld, das er eigentlich für eine neue Melkmaschine gespart hat. Auf Ibiza trifft Karl schon bald auf Linda Lu und verfolgt sie hartnäckig mit seinen Heiratswünschen. In Lindas Kreisen tummeln sich die unterschiedlichsten Charaktere. Barbara und ihre um die Jungfräulichkeit der Tochter besorgte Mutter, der lockere Johnny und sein Freund Slowly, sowie die nymphomane Rita, die ihrem Ehemann Gottlieb, dem Direktor des Hotels, in dem Karl wohnt, einredet, er bilde sich ihre Liebhaber nur ein. Etwas außerhalb des vergnügungssüchtigen Kreises steht hingegen Johnnys Onkel Bernie, der als einziger nur seine, in Klammern, echten Hühner um sich hat. Den Frauen hat er nach einer gescheiterten Beziehung abgeschworen. Und dann kommen noch weitere Absätze, was dann alles sehr verwirrend wird.
Guter Hühner und Melken und so, da scheinen so die Autoren auch so ein bisschen in einer ganz bestimmten Wolke sich aufgehalten zu haben.
Und zwar in der Sexwolke.
Ja.
Ja, ich habe den vor ein paar Jahren nochmal gesehen. Ich habe mir den nochmal angeguckt und der ist...
Warum?
Ich wollte ihn einfach nochmal sehen. Ihr wisst ja, ich bin ein Blödel-Hit-Forscher und Sunshine Reggae auf Ibiza ist sozusagen einer der großen 5 Blödel-Filme in Deutschland, neben irgendwelchen Didi-Filmen und so. Und war aber immer eher so das Schmuddelkind unter diesen Blödel-Filmen und da wollte ich mir den nochmal angucken und habe den sehr analytisch...
Ist Zwei Nasen tanken super auch ein Blödel-Film?
Ist auf jeden Fall auch ein Blödel-Film.
Also es gehört auch zu der Kategorie.
Genau. Was die für immer auszeichnen, sind so relativ dünne Drehbücher. Also es gibt auch ambitioniertere Blödel-Filme, zum Beispiel Die Einsteiger. Das war schon eher eine richtige Komödie, weil es da ja ein sehr straightes Buch gibt, weil das ja sehr kompliziert zu erzählen ist. Aber wenn ihr euch jetzt nochmal...
Klar, kennt man, ja. Ja.
Naja, aber wenn ihr jetzt nochmal so die Supernasen oder vor allem Zwei Nasen tanken super, ist ja die Fortsetzung, wenn ihr den anguckst, da gibt's wirklich gar kein Drehbuch mehr. Das ist wirklich so, dass du so merkst, während du es guckst, die haben gesagt, komm, stell die Kamera hin, mach halt an, wir fahren hier jetzt einmal durchs Bild, das ist witzig und dann machen wir die nächste Szene und so.
Aber wussten das alle Beteiligten bei solchen Filmen, frage ich mich dann immer.
Ich gehe ganz stark davon aus, es ist wirklich extrem bizarr, sich diese Filme jetzt nochmal anzugucken, weil es einfach keine Handlung gibt, außer dass zwei Figuren von A nach B müssen irgendwie. Und
PC sind die auch auf keinen Fall, ne?
Nee, natürlich nicht. Das war ja aber damals sowieso, gab's diesen Gedanken gar nicht. Aber bei zwei Nasentanken super, da müssen Gottschalk und Krüger nach Klagenfurt mit Trikes. Die müssen mit zwei Trikes nach Klagenfurt fahren. Das ist die Story.
Klassiker.
Das ist so. Sag mal, Nils, wie muss man sich eigentlich das Arbeitsoutfit von einem Blödelhit-Forscher vorstellen? Ist das klassisch so ein weißen Kittel mit so Reagenzgläsern oder so? Oder wie ist das?
Ein weißer Kittel mit so drei Stiften. Einen so ein Stift, bei dem der so Tintenflecke macht, mit unsichtbarer Tinte.
Einer mit so Wasser zum Spritzen natürlich, dass du so Leute anspritzen kannst.
Genau. Und dann habe ich noch so eine Nasenbrille auf. Weil das ja natürlich seriöse Forschung ist, ist die Nase an dieser Nasenbrille eine originale Abbildung meiner Nase.
Ah, okay.
Also wenn ich die abziehe, ändert sich nicht viel.
Ja, aber das ist ja schon eigentlich Next Level Humor, das ist ja schon richtig Twitter-Humor, das ist ja Meta-Ebenen.
Ja, das ist halt auch seriöse Humorforschung. Ja.
Ja. Hast du dann aber auch so eine Trommel auf dem Rücken, die du mit dem Fuß bedienen kannst?
Nee.
Ich denke, das ist klar.
Nee.
Okay. Das haben die von der Gewerkschaft geändert, ne? Das ist jetzt verboten von der Gewerkschaft.
Was ihr hier ganz eklatant verwechselt, sind Blödelbarden mit Straßenmusikern. Ihr verwechselt Blödelbarden.
Da gibt es auch so eine Fehde, ne? Zwischen den Blödelbarden und den Blödelhits-Forschern, ne? Das ist schon seit längerem, ist da so ein bisschen was im Argen, ne?
Also ich muss wirklich sagen, dass der Blödelhit-Forschung von den Blödelbarden der ein oder andere Stein in den Weg gelegt wird. Wir werden nicht richtig anerkannt von den großen.
Aber das sind so Gummisteine, das sind keine richtigen Steine.
Aber wir werden nicht so richtig anerkannt von den Big Five, wie wir in der Blödelhit-Forschung sagen. Aber gut, die Dämme brechen langsam, je älter die werden, desto eher möchten die auch eine seriöse Anerkennung für ihr Schaffen haben und so langsam kommen wir dahinter.
Das wäre auch, er fällt mir gerade aus, so stell mir vor, wirklich so ein Kampf. Ich glaube, das wäre so auf jeden Fall in den Top 5 der lamesten Kämpfe, wenn es so UFC-mäßig oder Wrestling-mäßig aufgebaut wäre, wenn so zwei Clowns gegeneinander kämpfen und alle immer so mit der Blume, riech mal dran, oder die riesen Füße und dann stolpern die so selber über ihre Füße und es kommt nie zu einem wirklichen Schlag jemals. So.
Jetzt hat er auch ein Video die Runde gemacht von Mike Krüger, der hat seinen eigenen Song, seinen eigenen Riesenhit, den Nippel, nochmal umgetextet und irgendwo. Wo er wohnt, in der Nähe von Hamburg, wo wohnt er? In Tötensen? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wo er wohnt. Da irgendwie im Park gespielt.
Zweifelsfall im Atlantik-Hotel.
Und auf Video aufgenommen. Und er singt jetzt nämlich immer, sie müssen erst die Maske auf die Nase ziehen. Also er hat ein Maskenanleitungslied aus dem Nippel gemacht, was man ihm zumindest hoch anrechnen kann. Ob das jetzt so viel wirkt, wissen wir nicht, aber immerhin.
Wissen wir nicht. Ich habe übrigens diese Nasentanken-Filme und sowas, habe ich nie geguckt, sondern ich bin aus irgendeinem Grund, ich frage mich gerade die ganze Zeit im Hinterkopf, während du so erzählt hast, warum eigentlich, aber ich habe auch so blöde Filme geguckt, aber ich bin irgendwie, glaube ich, immer bei den französischen hängen. Also ich glaube, dieser Herbie war ein französischer, oder? Mit dem Auto und
nein,
so.
Du meinst,
war das ein französischer
Film? Du meinst Dudu.
Es gibt, war das Dudu?
Also, es gibt
also Dudu, dieses Mini. Das lebende Auto.
Ja, also gibt es ja zwei. Es gibt einmal Dudu, das ist eine deutsch-italienisch-spanische Produktion, glaube ich. Mit Jimmy Bondi, so ein Typ, der immer so einen Hut auf hatte als Fahrer und dieser Käfer, der so tausend Sachen machen kann. Das war immer ein gelber Käfer. Es gab aber in Amerika auch Herbie, also das war von Disney.
Dann war ich bei Dudu, dann hast du recht. Ja, erzähl weiter.
Herbie war auch immer so ein Auto, das nicht so viel konnte, aber halt so ein Eigenleben hatte, der dann immer so den so hinten angestupst hat, wenn er irgendwie losfahren wollte oder so. Und Dudu war so einer, der konnte an so einer Stange hochfahren und konnte sich auf der Stelle drehen und konnte seitlich fahren.
Und ins Wasser auch und sowas.
Genau.
Konnte nicht irgendwie ins Wasser
der konnte
gehen,
schwimmen, also, ja, der ja. konnte springen, der konnte.
Ich kann mich noch irgendwie erinnern an so Côte d'Azur-Strände oder so. Vielleicht deswegen dachte ich französisch, aber irgendwie, das habe ich so dunkle Erinnerungen. Es war immer dieses Auto, der Typ mit dem Hut,
Genau, das war Dudu und das haben die meistens in Kroatien gedreht. Das meiste davon haben die immer damals Jugoslawien, da haben die das immer gedreht.
Wie übrigens auch Fun Fact Game of Thrones, falls, das weiß glaube ich jeder. Okay. Es ist so ein der Worst Fun
Geheim, Top 5 Worst Fun Facts. Aber hat Dudu mehr Funktionen als Tom Turbo, das Superfahrrad, das Detektivfahrrad?
Tom kennt Turbo ihr das kenn ich gar nicht mal.
Kennt ihr überhaupt Tom Turbo?
Das muss ich auch mal direkt googeln. Nee, Tom Turbo? Warte mal. Nee. Tom
Grüße Turbo. An alle Österreicher da draußen.
Ja. Tom Turbo. Alter, wie scheiße sieht das
denn? Ey. Das ist ein Fahrrad,
das ist ja
was furchtbar,
das ist ja so. Ey, das sieht aus wie so eine Phantasialand-Attraktion, aber die wirklich einfach so nach einem Tag abgesetzt worden ist. So ganz komische Pappmaché. Ich empfehle dir das auch mal zu googeln,
Nils. Ja, ich sehe es gerade. Sieht wirklich sagenhaft scheiße aus.
Ist ja Horror. Das ist ja wirklich, also das ist so ein bisschen wie, weißt du, so wenn das allerletzte Teilstück der kompletten Produktion war halt die Kostümabteilung oder die, wie heißt das nochmal hier, Produktionsabteilung, die halt so Setbau und so. Ja. Und das hat man da, gerade da hat man halt dummerweise gespart. So, sonst überall super Autoren, geilste Kameras, die es auf dem Markt gab zu der Zeit. Super Studiobeleuchtung, aber ach scheiße, wir müssen ja noch das Fahrrad bauen. Und das hat dann einer so aus einfachsten Mitteln schnell zusammengeschraubt.
Wenn ihr jetzt hier so schlecht über das Fahrrad redet, ne, also ihr werdet schon sehen, wenn ihr in einer dunklen Ecke dann mal von Tom Turbo angefahren werdet oder so, ne, da würde ich mich ein bisschen...
Können wir das bitte als Titelbild machen? Kann sich da jemand, kann das jemand notieren, dass wir das als Titelbild machen? Das wäre der Hammer. Dann können die Leute jetzt gerade beim Hören schön auf Handy gucken, Spotify oder wo auch immer und sich das angucken. Jetzt.
Das muss man. Offensichtlich gibt es ja Tom Turbo auch nicht mehr, oder die Sendung gibt es nicht mehr und deswegen ist wahrscheinlich das Fahrrad Tom Turbo jetzt immer in so dunklen Gassen und lauert so Leuten auf.
Das
und
gibt's
ist so
nicht mehr,
der
war doch,
nee, hast du das nicht, habt ihr das nicht mitbekommen? Der ist natürlich auch jetzt im MeToo-Skandal verwickelt. Der war er ist auch cancelled. Oh, Tom Turbo ist auch cancelled. Ja, die haben sich halt immer auf den draufgesetzt, ne?
Ja, der ist immer, der kommt auch immer aus so einer Gasse raus im halben Licht. Na, willst du mal auf meinen Sattel?
Nee, jetzt hört bitte auf, meine Kindheit kaputt zu machen. Bitte.
Wie klingelt man unheimlich, frage ich mich gerade. Bling, 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 bling. Ganz langsam.
Ring, ring.
Ring, ring. Ring, 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 ring. Stimmt, und im Dunkeln, also ich hoffe wirklich, ihr seht das jetzt auch gerade zu Hause, aber im Dunkeln siehst du erst dieses typische, weißt du, so wenn man so eine dunkle Gasse reinguckt und man hat so das Gefühl, da ist sowas, und dann guckt man so rein und erst sieht man aus dem Dunkeln nur diese Augen.
Genau, ja, genau.
Und dann Ring, Ring.
Ja, dann hörst du so dieses sozusagen so ganz langsam dieses, wenn man so eine Klingel so durchdrückt, die so quasi so aufgezogen wird. Ist so ganz so und dann so kurze Sekunde still und dann
die
so
Feder wird gespannt, genau. Und dann geht's aber auch ruckzuck, dann macht der Vollsprint auf dich los. So.
Und, aber ich muss erst noch einen Gang reinmachen.
So, und aus irgendeinem Grund sagt er auch immer selber seinen eigenen Namen dabei. Tom Turbo, 17. Gang!
Und dann ist er erst ganz langsam und tritt so ganz schnell und muss erst dann noch so ganz laut so schalten. Und dann fährt er erst schnell los.
Ja, du hast natürlich immer eine Chance gegen Tom Turbo, wenn du am oberen Teil des Berges stehst und er unten, da brauchst du mal so ein bisschen. Da muss er erstmal den ersten Gang nochmal zurück und hat aber den fünften Gang drin und dann erst so dieses langsame warte, ich krieg dich, Ring, Ring. Ja, naja, deswegen halt cancelled. War eigentlich nicht so witzig, aber naja, könnt ihr ja selber mal googeln. Sexualskandal Tom Turbo.
Apropos sexy, Leute, ich habe gestern was entdeckt.
Ja.
Und zwar stand ich vorm, wie soll man sagen, vorm Duftregal in der Drogerie, wo es Deodorants gibt.
Da, wo immer so die billigen Marken sind sozusagen, ne?
Nee, ich
so
war
Max und sowas.
Ja, da, wo ich bin, sind die. Richtig. Und zwar habe ich da eine neue Axe Body Spray, das heißt Axe oder Axe? Axe, glaube ich, ne? Axe Body Spray. Body Spray Sorte gesehen, von der ich sehr begeistert war. Und zwar ist die Ex-Collision, weil sie zwei Düfte zusammenbringt. Und jetzt ist meine Quizfrage an euch. Die bringt zwei Düfte zusammen, die, glaube ich, möglichst männlich sein sollen. Der erste Duft ist Leder. Und jetzt frage ich euch, was ist der zweite Duft, der damit kombiniert wird, um das möglichst männlich zu machen? Mein Tipp ist
Stahl.
Mein Tipp ist, das Leder steht für dieses harte, männliche, draufgängige, abenteuerische. Und der zweite Duft steht aber eher so für dieses, für so Geborgenheit und sowas. Ne? Also, was glaubt ihr, könnte das sein?
Stahl.
Das, du fühlst dich in Stahl geborgen, oder? Na, echte Männer fühlen sich in Stahl geborgen.
Ich bin extra dabei geblieben, Ja, es ist Stahl. Für mich ist Stahl was Leder ganz Warmes.
Für mich ist ganz klar von vornherein, das kann nur Neuwagengeruch sein.
Nee, es ist Leder und...
Warte, ich werde einen noch versuchen. Neuwagengeruch, aber das würden die nicht machen, das ist nicht gut marketingmäßig. Das kommt natürlich nicht, das hat nichts nicht catchy genug. Das
muss ja irgendwas sein. Bleibt man in eigenen vier Wänden zu Hause. Was macht euch da Gemütlichkeit? Was macht da Gemütlichkeit aus?
Frische Bettwäsche. Sofa.
Feuerholz.
Nein, und ich löse, wir haben sogar vor der Folge schon drüber geredet, weil Nils hat nämlich auch damit zu tun gehabt. Und zwar ist der Geruch Leder und Cookies.
Was?
Ja. Wow. Exclusion. Leather and Cookies.
Oh Mann, ey.
Mir ist jetzt schon schlecht.
Da, ey. Boah. Haben wir wieder ein Marketing-Super-GAU aufgedeckt. Ja, mal wieder hier.
Ich glaube, man muss dafür wissen, dass checkt man ab einem gewissen Punkt im Leben, dass Axe-Deos irgendwie, die richten sich an Achtjährige, die männlich wirken wollen.
Ja, also so. Ja. Aber dann müsste es ja nach Fortnite und Scheiße richten. Ja,
aber ist Leder und Cookies das nicht?
Ich muss immer noch lachen über diesen Typen, der bei der Gamescom damals dahin gekackt hat, ey, in der Warteschlange. Hatten wir doch auch als Thema damals noch, wisst ihr noch? Ja, da, wo die ganze Halle räumen mussten, so nur weil er Fortnite spielen will. Ich kann hier nicht weg. Und dann in so eine Goodiebag einfach rein. Aber guck, ich bin bei Nils, klar, das ist stimmt. Also die werfen das dann einfach zusammen, was gerade, ich glaube, vielleicht ist bei Axe schon längst einfach, waren die Ersten, wo einfach wirklich komplette Roboter einfach nur arbeiten, sozusagen. Die einfach nur irgendwelche Keywords halt im Internet abgrasen sozusagen und SEO-mäßig und so. Und dann riecht es halt so, was halt gerade so die 14- bis 18-jährigen männlichen pubertären auf Sex suchenden Jungs so gerade geil finden vielleicht. Ja. Irgendwie sowas. Montana Black Geruch.
Axe, das der geile Marfo-Deo.
Genau, der neue Duft von Axe, Monte.
Aber dann ist Monte mit,
aber dann denken alle,
der Monte-Joghurt gemischt dieser Pudding.
Dann denken alle, es riecht wie dieser Pudding.
Ja, schon, aber das ist ja sehr männlich dann gebrandet auch so. Und da sind dann überall so geile Tribals drauf und ein grüner Lamborghini und sowas. Ja,
und dann gibt's noch, gibt's so eine Axe-Twitch-Edition, weil dann gibt's noch Axe-Knossi, das dann nur so, so Angstschweiß riecht.
Was ist eigentlich, wer ist Knossi? Ich check das nicht. Und ich bin ja eigentlich voll in diesen Twitch. Der taucht immer auf letzte Knossi Zeit. Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Knossi ist ein Typ, ich habe mir den mal so 2-3 Tage angeguckt auf Twitch, ist ein Typ, der...
Aber weil er da auch immer eingespült worden ist in die Timeline und so, oder? Ich hab's...
Der 24 Stunden auf Twitch Online-Casinos spielt. und immer so Slot-Machines und so. Und der einfach die ganze Zeit dabei schreit. Das ist Knossi. Und deswegen finden den alle kultig. Weil der immer so, ach, hör doch auf! Das gibt's doch gar nicht! Das ist ja Wahnsinn! Und so die ganze Zeit.
Der hat voll viele, der macht voll viel Geld. Der hat ja so 30.000, 40.000 Live-Zuschauer und sowas. Der muss ja irgendwas haben. Aber gut, keine Ahnung.
Das war der Freak-Bonus.
Der ist mir auch nochmal aufgetaucht in der Timeline. Ich check das auch nicht so ganz. Aber ich glaube, es auch wieder einfach so ein Fall von, wir sind einfach zu alt dafür oder so.
Ja, aber
der sieht gar nicht so jung aus.
Also wenn Nils am Münzschieber auf Twitch livestreamen würde, würde ich mir das auch anschauen. Schön, ganz langsam.
Nee, Nils an diesem Automat im Clochard. An der
Musicbox.
An der Jukebox im Clochard.
Ja. Das wäre ein guter Stream. Ich mach mal so ein kleines Follow Me Around und dann gehe ich da überall hin.
Ich fand übrigens sehr lustig.
Was wären denn eure zwei Düfte? Was wären denn eure Kombis so? Herm, sag mal du, was wären so deine? Was würdest du kombinieren, wenn's den Axe Herm gäbe?
Gute Frage.
Cola?
Ja, vielleicht? Cola, stimmt. Cola-Kraut nehme ich.
Cola ist die Grundnote, das ist der Grundduft.
Ja. Und dazu kommt so, wenn man von so neuen Elektrogeräten die Folie abzieht, der Geruch. oder einfach Angstschweiß, je nachdem.
Bei mir natürlich Rosé und frische Bettwäsche.
Oh. Ey, aber du hast gerade was Interessantes gesagt, Herm.
Ja?
Jetzt mal ehrlich, wäre das nicht eine Welt, in der wir alle leben wollen würden, wenn die Deo, Industrie einfach einvernehmlich entscheidet, dass Deos alle in bestimmten Nuancen hier und da unterschiedlich, aber den Grundduft Schweiß haben, ja, so dass quasi keiner sich mehr jemals schämt, nach Schweiß zu riechen, weil dann denken ja alle, ja, das ist Parfüm. Also das wird ein paar Jahre dauern, ja.
Ja, okay. Über die Jahre nehmen sie das an. Das ist eigentlich eine gute Idee.
Ja, und dann muss man irgendwann, kann man dann wirklich gar nicht mehr Deo benutzen. Und falls man jemand ist, der dazu tendiert, irgendwie ein bisschen zu müffeln, wenn man irgendwie schwitzt, ist ja nicht bei jedem so oder auch nicht immer so. Habe ich auch nie ganz verstanden. Aber so ein anderes ist ein Thema für meinen Schweiß-Podcast. Das würde ich euch jetzt cool, hier
mit ja. nicht. Exklusiver Patreon. Nerven.
Genau. Genau, und dann gibt's hinter der Paywall, genau. Aber ja, das wäre doch mal ein Gedanke. Wir wollen, dass Deos nach Schweiß riechen. Ne?
Also, naja. Also ich rieche auch selten gerne fremder Leute Schweiß. Aber ich würde, glaube ich, niemals so tief sinken, dass ich auf Twitter oder Facebook oder Insta oder sonst wo schreibe, Leute, es gibt auch Deo. Und schreiben immer so viele, wenn so Sommer losgeht. Und dann so, ich musste heute mit der Bahn zur Arbeit. Leute, es gibt auch Deo. Das ist immer so schlimm.
Ja, es ist ja generell schlimm. Das hatten wir ja schon mal. Aber es ist einfach immer wieder taucht's auf. Wir sind wieder in der Twitter-Ecke übrigens. Ganz kurz
Twitter-Ecke.
Genau, ich muss kurz reinhüpfen in die Twitter-Ecke. So, ist natürlich, ist ja nur die Elite, ist ja auf Twitter. Ne? Also es wird jetzt, unsere Hörer werden das natürlich jetzt alles nicht verstehen, weil das sind ja nur die schlauesten Leute der Welt, deren jeder einzelnen Meinung einfach wirklich auch, ne, Konsens ist. Aber, ach Gott, ich weiß gar nicht, worum ich da wieder hinmanövriert habe. Aber eigentlich wollte ich sagen, diese Sache, das hatten wir schon mal, dass ich glaube uns allen dreien, dass ja eher auf die Nerven geht, wenn sich Leute so öffentlich und vor allem Leute mit Reichweite über die Deutsche Bahn oder so beschweren oder halt so sagen so, Entschuldigung, Postfiliale, Dingens, wo ist denn mein Paket und sowas. Und das ist, neulich habe ich das wieder gesehen bei jemand, aber das war jemand, der jetzt nicht irgendwie eine große Reichweite hat, die Person. Aber das war wieder so ein Ding, wo ich mit den Augen rolle, ich denke so, warum machst du das? Das ist doch so lame irgendwie zu sagen, weil irgendwie, ich glaube, irgendein DPD-Paketmann oder sowas und dann hat diese Person also Screenshots gezeigt von halt irgendwie, wann das nicht ankam und so und ich denke mir so, Mann, weißt du, checkt ihr, was ich meine? Das ist doch... Ja.
Ich finde das immer lustig.
Warum sich darüber aufregen öffentlich? Das kann jetzt keiner auf Twitter ändern so und jeder kennt das. Ja, ist halt manchmal nervig mit den Paketboten, aber diese Mods-Kultur zu haben, so guck mal, weil natürlich liken das andere, die das gleiche Problem hatten und dann fühlen sich, glaube ich, die Leute einfach so bestätigt und dann besser. Und naja, okay, könnte man jetzt argumentieren, ja. Sollen sie ja machen dürfen, weil so ist es halt dann auch ein Outlet. Jeder denkt ja anders, ich jetzt in dem Fall nicht, die Person vielleicht schon, aber ich sehe das dann halt aus meiner Welt, denke mir so, mein Gott, das ist halt eine kleine nervige Sache in deinem Leben, das musst du jetzt nicht öffentlich teilen, das ist jetzt, damit müssen wir auch alle klarkommen, so, aber naja.
Ich finde das auch mal lustig, so dieses, viele, die spielen sich dann so als Robin Hood auf oder gefühlt als Robin Hood, wenn sie dann so die DHL anschreiben, dass der Fahrer, der bei ihnen war, irgendwas nicht richtig gemacht hat oder sowas.
Ja, das ist so schlimm. Und der arme Dude irgendwie, der muss irgendwie mega den Soll einhalten und hat den stressigsten Job ever und muss irgendwie sich Amphetamine reinballern, damit er überhaupt die Route hinkriegt und so. Und das ist Horror. Ja, und dann geht er auf Twitter abends, macht sich sein verdientes Bierchen nach 20 Stunden Paketdienst auf und dann... Peter Müller 93 sagt, also das geht ja nicht. Ich war ganz klar zu Hause. Ich war zu Hause und er hat geklingelt und er hat da nicht vorbeigebracht.
Ja. Und übrigens, Herr DPD-Mann, es gibt auch Deo.
Oh, sehr guter Rebound-Gag. Sehr, sehr gut. Ich muss dir vorstellen, wenn ich sowas sage, nee, jetzt habe ich so einen Stift in der Hand und notiere das so.
Ja, ich weiß ich ja. Deswegen
Rebound-Gag, Minute 25, Nils, guter Rebound-Gag, nachher Belohnung, 2 Cookies.
Wisst ihr, was geil wäre, wenn bei diesem... Entschuldigung, manchmal übermannt mich die eigene lustige Idee, wenn dieses Axe-Deo so im DM oder im Rossmann oder so immer nur von so Typen mit so langen Haaren gekauft würde und so und dann irgendwann so eine Kassiererin sagt, sagen Sie mal, ist jetzt so aufgefallen, also wir haben das jetzt schon länger hier im Regal stehen und eigentlich sind die ganzen Deos werden immer von einer äußerst diversen Gruppe von Männern gekauft und nur bei Cookies und Leder sehe ich immer nur Menschen wie Sie, die das kaufen. Was können Sie mir das erklären, woran das liegt? Da muss es doch irgendein Geheimnis geben. Und er erklärt dann, dass er so.
Gott, was kommt jetzt?
Er erklärt dann, dass er so. Sind so eine Gang von so Mittelalter-Lab-Dudes und die haben, wenn die so am Wochenende Lapen gehen, haben die ihre Cookies immer in ihrem Lederbeutel und deswegen freuen die sich, dass es jetzt einen Theo gibt, deren Geruch sie die ganze Woche daran erinnert. Und das ist die Vorstellung fand ich gerade wahnsinnig lustig.
Aber das wäre ja dann wie, wenn so regelmäßige Swinger-Gänger sich irgendwie ein Deo holen, was nach Sperma und dreckigem Boden.
Und hackt. Nach Sperma und Hack.
Ich bin mir relativ sicher, dass es das schon irgendwo gibt.
Vor allem, dieses Detail dreckiger Boden hat mich sehr entlarvt als Swinger gerade auf jeden Fall. So, ja, Donny kennt sich aus in den Swingerclubs Berlin. Ah, da ist der Boden immer furchtbar dreckig. Also ich wische erstmal durch im Kerl.
Sonst alles okay. Essen, das ist okay, auch faire Preise. Aber der Boden, ja. Sandwiches sind super. Ja, sind doch immer frisch. Der Salat ist frisch, halt, die Gürkchen, alles frisch.
Genau.
Aber der Boden unter aller Sau.
Und wenn ich das so erzähle, bin ich so unten ohne und lehne mich so an die Bar an und esse so einen Apfel auch dabei. So, ja,
aber du bist unten ohne und hast so ein Netzunterhemd an. Ein schwarzes Netz.
Genau. Genau. Und dann fragt mich aber der Typ an der Bar, ja, hast du recht. Sag mal, kann es sein, dass du nach Leder und Cookies riechst? Ja. Ich dachte, du fragst gar nicht mehr.
Also in den Swingerclubs,
dann kehrt ihr euch so weiter.
In den Swingerclubs, in denen ich war, konnte man vom Boden essen.
Ich glaube, dann haben wir eine komplett andere Definition von der Möglichkeit, vom Boden zu essen.
Apropos vom Boden essen, ich habe einen sehr lustigen Fall gelesen. Es ist nicht wirklich Gästeliste Geisterbahn Crime, es ist eher Gästeliste Geisterbahn.
Okay, sonst Medizin, hätte ich jetzt einen Jingle, ich hatte ihn parat.
Jingle für Medizinecke parat, weil da habe ich zwei Meldungen.
Genau. Muss ich kurz.
Mit so ein bisschen Blaulicht auf?
Vielleicht fängt das an mit so einem. Es muss so anfangen mit so einem EKG.
EKG-Gerät, dachte ich. Genau, wir haben das gleiche. Genau, gleiche Idee. Dick.
Aber dann will ich auch hier so einen Defibrillator hören.
Das ist das Schlimmste eigentlich, aber eigentlich passt es halt. Warte, okay, darf ich jetzt ein bisschen lachen? Also der Medizin-Ecke-Jingle geht so. Dick. Dick, dick, die Medizin-Ecke.
Nee, aber es muss erst noch, wir haben ja gesagt, also dick, 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 die Gästeliste Geisterbahn Medizin-Ecke.
Okay.
Dick, dick, dick. Dick,
dick, dick, dick, dick,
dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, der hat auf einmal eine Lungenentzündung bekommen und schweren Husten und konnte sich nicht erklären, warum, ist dann ins Krankenhaus gekommen und dann stellt sich raus, dass ein Centstück bei ihm in der Lunge gefunden wurde. Die sieht super krass aus. Jedenfalls stellte sich heraus, dass er in der Woche davor beim Dartspielen einen Cent verschluckt hat. Und der ist nicht im Magen, sondern in der Lunge gelandet. Und er konnte sich nicht daran erinnern, das verschluckt zu haben. Ich lese mal kurz die Meldung, weil das ist so schön. In der Lunge eines Patienten mit monatelang hartnäckigem Husten haben Ärzte ein Geldstück gefunden. Er hatte das ein Centstück im Januar beim Dartspielen versehentlich verschluckt und dann vergessen. Teilte das dann die St. Barbara Klinik im Westfälischen Hamm mit. Und dann, das finde ich.
Da habe ich ja sehr viele Fragen, weil wie kann das denn beim Runterschlucken in der Lunge, also da muss es quasi durch die Luftröhre quasi.
Ja, genau. Ja.
Geht das überhaupt?
Den Patienten zitierte das Krankenhaus mit folgenden Worten: Mein Kumpel hat mir auf den Rücken geklopft, ich habe mich kurz erschrocken und die Münze, mit der ich am Mund gespielt habe, verschluckt. Was reingeht, findet den Weg auch wieder raus, dachte ich und habe mir weiter keine Gedanken gemacht.
Ich hätte eher gedacht, das wäre viel geiler gewesen. Was war nochmal, du hast gemeint, so die andere war, das Krankenhaus dazu schrieb. Fände ich geil, wenn dann die Aussage gewesen wäre, ja, schade, dass es nur ein Cent war. Ich habe gehofft, es waren 2 Euro.
Ja, aber googelt mal nach.
Waren leider nur 1 Cent.
Ja. Aber ist das sozusagen beim Dart, wenn man besonders, sich besonders konzentrieren muss und ja, ruhig halten muss, dass man dann so ein Geldstück zwischen den Mund nimmt, damit man sozusagen fokussierter ist?
Nee.
Ja, bin ich auch gefragt.
Nee, man macht das, also du hast schon den richtigen Ansatz. Ich bin ja von der Insel, das sind ja, wir ja alle, ist ja in unserem Blut drin. So. Ich kann dir das gerne erzählen. Nee, du warst schon nah dran, also du hast einen guten Dart-Instinkt. Also,
warte, es kommt kurz der Trailer. Hier ist wieder Piu, 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 Donnys Dart-Debatte. So, jetzt bist
Donnys
du.
Donnys Dart-Debatte, herzlich willkommen. Phil Taylor, die haben ja auch immer so geile Namen. Phil The Power Taylor und sowas wie Wrestler. Und Nils, du wärst, glaube ich, Nils
The Schwengel.
Nee, Nils Hawkeye Bokelberg oder sowas. Du hast immer sowas Geiles. So. Und was wäre deine Einlaufmusik? Also ich sag mal nur so zum Vergleich, also der weltbeste Spieler mit den meisten Titeln, Phil Taylor, hat Everybody Dance Now. Hat er. Ja. Und dann geht er immer so rein und die sind ja so ein bisschen dick, sind ja alles eher so dickbäuchige Dudes, aber es ist schon auf jeden Fall krasser Sport, also schon übel schwierig. Aber was wäre so deins? Was wäre dein, du kommst rein, Nils Eagle Eye Bokelberg.
Ja, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie sowas von
so ein Italo.
Ja, vielleicht hätte ich sowas von den Pokes, weißt du, dass ich auch so wirke wie einer vom Volk und so und aber auch so was so White City oder irgendwie sowas von den Pokes, was so abgeht irgendwie so.
Geil, so Shane McGowan, so der auch so, du zeigst dem Volk, ja, ich bin auch Alkoholiker. So
genau,
ein bisschen so.
Ja, genau.
Im Alley Pally, genau. Herrn, was hättest du? Bevor ich jetzt erzähle mit der Münze, ich erkläre gleich auf, was das hat mit sich auf sich hat.
Ja, ich wollte gerade fragen, woher das eigentlich kam. Ich nehme Break My Stride von, ich weiß gar nicht von wem, aber das habe ich heute als Ohren
Matthew
gehabt.
Matthew Wilder.
Wie geht das nochmal?
Ain't nothing gonna break my
stride. Ain't nothing gonna break my stride. Nobody's gonna slow me down. Oh no, I've got to keep on moving.
Und dann schüttel ich auch die Hände von den Leuten und sowas.
Aber du musst noch einen geilen Nickname in der Mitte.
Der Pfandautomat. Nee, der Fun-Automat bin ich.
Ich habe übrigens einen Kumpel, der hat in der WG, wo wir immer eigentlich ganz viel abgehangen haben, früher noch, wo man halt so in WGs noch abgehangen ist oder hat, hatten wir auch eine Dartscheibe und wir haben das sehr ernst genommen. Also wir sind ja sehr competitive, also meine engsten Freunde und ich. Und wir haben da echt sehr viele Abende verbracht sozusagen. Also die hatten richtig so ein Schweineleder-Dartscheibe, also eine richtig gute und auch schwere Dartpfeile. Und es war auch ganz wichtig, dass die Norm eingehalten wird von dem Abstand und so. Wir haben auf die Regeln sehr geachtet. Und da hat dann irgendwann so, war es dann so weit, dass wir dann so viel gedartet haben, dass der das beste Geburtstagsgeschenk ever von seinem Bruder bekommen. Und zwar, ich sage jetzt nicht den Vor- und Nachnamen, aber der Mittelname war The Kill, also sowas wie Thomas The Kill Müller sozusagen. Und er hat wirklich so ein echtes Dartspieler-Trikot, so Flammen und so. So Flammen und Tribals und so und der Name hinten drauf und so. Und es war immer so unangenehm, gegen ihn zu spielen, weil er immer diese Show auch machen wollte. So, oh, können wir jetzt nicht einfach zocken? Und er immer diesen Einlauf wollte er machen und so. Ja, yeah, Okay, aber also wir sind in der Dart-Ecke. Gleich sind wir wieder raus, liebe Freunde.
Ja, was ist jetzt mit dem Fanstück
des Darts? Genau, also Nils, wie gesagt, so schließt sich jetzt der Kreis. Wir haben ja vor eingangs, hast du ja gut vermutet, also Hut ab, ne? Der Eagle Eye lässt sich hier nicht lumpen. Du hast schon einen richtigen Ansatz gehabt. Also beim Dartspielen ist es so, dass man gerne ein möglichst kleines Geldstück zwischen die Piep sozusagen versucht zu halten, ja. Also nur mit den Backen jetzt, ne? Das wird nicht tiefer, es geht nicht tiefer da rein, sondern das sind nur die Piep und pro Backen, entschuldige, piepen wir raus, ne? In der Dartdecke ist sauber, die Dartdecke ist sauber, die soll sauber bleiben. Und damit ich das abkapseln auf YouTube machen kann.
Warte,
ne?
Warte.
Ich hab da nichts dagegen.
Warte. Piep. Hm? Das kann man dann nachträglich da drüber schneiden.
Genau, genau. Ja, ja. Genau. Das macht dann bei Pool Artist die Dart-Abteilung.
Genau, die Dart-Redaktion.
Die Dart-Redaktion, genau. Und genau, also das, du hast es schon richtig gesagt, und das ist ihm wahrscheinlich, deswegen hat er, also offensichtlich ein guter Dartspieler, deswegen hat er sich für ein Centstück entschieden, das ist natürlich irgendwie so nach Skill, ne, gibt man dann halt kleiner, und da hat er wohl ein bisschen verkackt, und das ist dann runtergefallen, und dann war es ihm peinlich, und deswegen hat er schnell geschluckt, weißt du, weil er nicht wollte, dass die sehen, dass er das nicht halten kann. Ja. Also Ansatz war gut, aber naja. Nicht ganz richtig. Okay. Also, das war's mit Donnys Dartdecke. Wir sehen uns nächste Woche. Wir hören rein. Und wie immer gilt, lass die Pfeile fliegen. Dart, dart, dart. Ciao.
Ja, dart, dart, dart. Ich treffe dich nicht, du triffst mich nicht.
Oh,
ja, genau,
Wahnsinn.
Ja. Oh, nicht schlecht.
Wahnsinn. Sehr gut. Nils hat halt schon
kreatives Feuerwerk
heute. Monster Energy geköpft.
Ja, ich habe jetzt so einen Monster Quadruple Espresso getrunken.
Ey, es gibt jetzt, Produktecke, gestern ist mein Produktecke. Machen wir ohne Jingle. Es kommt zu oft vor. Ja. Ja. Machen wir heute mal ohne Jingle. Wenn es für euch okay ist, Herm, auch für dich okay ohne Jingle kurz?
Ja, ist schwierig wegen VG-Wort, aber ja, mach.
Okay, dann machen wir es ohne kurz. Also es gibt tatsächlich einen neuen Regal. Riegel. Oh mein Gott. Und zwar, ich glaube, das ist aus der Corny-Familie. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Aus der
Corny-Familie.
Wir haben es ja oft hier. Ja, wir haben es ja oft hier in dem Podcast. Wir sind ja auch alle drei echt so, finde ich, haben ein gutes Auge für so diese typischen, weißt du, so diese typischen Produkte, die von so Marken entwickelt werden, die eigentlich schon etabliert sind. Sowas wie, sagen wir mal so Knoppers und jetzt gibt's den Knoppers Riegel und so, ne? Oder Hanuta, gibt's auch, glaube ich, einen Hanuta Riegel. Weißt du, ich meine, so diese, wo die Marketingabteilung sich einfach dachte oder irgendwie den Soll erfüllen musste fürs Jahr. Wir müssen was machen noch. Wir können nicht einfach immer nur unser Ding verkaufen, was sich eh gut verkauft, sondern wir müssen was Neues erfinden, habe ich das Gefühl. Und jetzt habe ich was Geiles gesehen. Ich glaube, ist Corny. Und zwar ist das jetzt sind die auf dem Energieriegel-Segment sind die eingestiegen. Oh. Es gibt jetzt Corny mit Koffein und Kaffee und Schokolade. Und es hat auch echt Koffein. Das ist auch so ganz groß auf der Packung natürlich so. Hat so viel Kaffee, ein Riegel, so viel Koffein wie ein Kaffee. Und sowas. Und ich natürlich als Gamer, als Streamer, als Fortnite-Connoisseur, ja. Als Monte-Fan, ja, hab mir das natürlich sofort geholt. Ich hab's noch nicht probiert, aber es liegt in der Küche. Ich muss es mal ausprobieren. Aber das ist jetzt das neue Ding. Guarana, es gibt drei Stück. Guarana eins, dann irgendwie Kaffee und Schokolade und irgendwas noch mit Guarana und Quinoa. Und
im dritten ist einfach Speed.
Nee, das vierte ist einfach ziemlich klein, aber es ist einfach nur ein Päckchen Koks. Einfach so. Ja, das Ganze. Horny.
Naja. Ja, also wir waren jetzt in der Snack-Ecke, in der Donny Start-Debatte. Jetzt sind wir zurück in der Medizin-Ecke.
Ach so, stimmt. Oh mein Gott, sorry.
Meint ihr eigentlich, ganz kurz noch dazu, dass Corny jetzt, nachdem sie das Energiesegment dann auch komplett auf links drehen und, und quasi neu erobern und neue Acker bepflügen und dann davon so beflügelt sind, dass sie sagen, okay, wir dürfen nicht stehen bleiben, die Produktentwicklung muss weitergehen, dass sie dann auch einen Riegel anbieten, in dem so spanische Fliege ist und Tonkabohne und Viagra. Genau. Und das ist dann Corny Horny.
Ja. Dann müssen die aber auch.
Nee, irgendwann gibt's einfach eine leere Verpackung. Das ist so Corny Empty. So, und dann einfach so null Kalorien, null Inhalt, null alles.
Aber das perfekt für den Tag. Das finde ich gut, weil früher hatte Corny ja die Werbung, dass man auf dem Rücken so ein Ding zum Aufziehen hatte, so ein Rädchen, ne? Ja. Wenn die das noch für unten rum haben, so einen kleinen.
Ja. So ein Aufziehflügel im Arsch sozusagen.
Das ist auch der Claim. Ja. Auf die Flügel im Arsch, ja. Komma, sozusagen.
Corny Horny. Corny Horny.
Genau.
So, aber Mann,
die Werbung kenne ich gar nicht.
Wir waren wieder in der Medizinecke.
Ja, und zwar gibt es in der Welt der Medizin eine große Neuigkeit. Und zwar gehen wir dafür mal zurück in das vorletzte Gästelistchen Geisterbändchen. Ihr erinnert euch sicherlich an diesen Ausschnitt hier.
Gute, ich habe in 2 Wochen meine letzte Prüfung zum Arzt und fange ab 1.8. dann an in der inneren Medizin. Und ich wollte nur, dass ihr an mich denkt und mir vielleicht Glückwunsch für die Prüfung, weil ich bin nervös. Ciao. Muss mich korrigieren, also erstmal hi, ich bin der Andrea, ich hab's vergessen und es sind 3 Wochen noch. Liebe Grüße.
So, Andreas hat also vor kurzem seine Prüfung gehabt. Und ich habe ihm mal geantwortet, ob Andi denn seine Prüfung bestand. Und er schreibt, er hat uns folgende Nachricht zukommen lassen, die ich euch jetzt mal vorspiele.
Hallo ihr Lieben, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich reingenommen habt damals in den Podcast. Und ich habe bestanden, Prüfung ist jetzt 2-3 Wochen, ich weiß nicht so genau mehr. Und ja, mir fallen öfter mal Aktenordner hin und dann sammle ich sie schön auf, richtig peinlich vor allen Leuten, das passiert mir öfter mal. Und ja, die Welt hat jetzt einen verwirrten Arzt mehr und ich wünsche euch alles Gute für die nächsten 5 Jahre. Gäste des Geisterbahn, ich höre immer gern zu und bleibt gesund.
Wir haben quasi einen Arzt auf die Strecke gebracht.
Wie sympathisch ist er denn?
Mit 1,6 hat er bekommen, insgesamt.
Andreas, ab
1.8. wird er auf die Menschheit losgelassen.
Also, ja, gratuliere, Andreas. Ich will aber nicht von dir.
Ich möchte mal gerade dazu kleine Warnung für den Großraum Frankfurt rausgeben. Falls irgendwo in Ihrer Nähe ab dem 1. August ein Arzt mit dem Vornamen Andreas auftaucht, lieber eine zweite Meinung einholen.
so ein bisschen, der erinnert mich so ein bisschen so an den Arzt von den Simpsons. Hello everybody. Der Typ. Nein, das ist natürlich alles nur Joke, Leute da draußen. Ja, Andreas ist super ganz bestimmt ein guter Arzt, der natürlich, wenn er die Prüfung bestanden hat, dann wird er schon wissen, wie es geht. Aber trotzdem, scheint ein sehr sympathisches Kerlchen zu sein, finde ich.
Ist ja auch ein ist ja auch Testimonial der Kampagne Ärzte hören Gästeliste Geisterbahn.
Ja, zwei Leute. Ja. Ein Urologe, der sich vehement weigert, seinen Namen zu nennen, aber immer Urologe, wieder anschreibt. Ja. Genau, und halt Andi. Der ist ein Urologe, der immer die ganze Zeit irgendwelche Wortspiele mit irgendwas mit Urin macht oder sowas. Psst, nicht weitererzählen und sowas. Keine Ahnung.
Ich meine, es gibt so Gruppentreffen von so anonymen Urologen.
So, bestimmt.
So, ja, hallo, ich bin Peter, ich bin seit 27 Jahren Urologe. Ah, hallo Peter. Okay.
Ja, das ist passiert oft in Räumen mit sehr dreckigem Boden. So mehr sage ich nicht. Sag mal, hier riecht es aber ganz schön streng nach Leder und Cookies. Was ist hier los? Scheiß drauf, pissen wir weg.
Oh Gott. Oh Gott.
Hör auf, Paul, jetzt geht noch nicht los. Doch, jetzt geht los, wenn es läuft.
Ich hab das, ich war sehr fasziniert. Zuletzt hat mir das jemand erzählt. Ich war ja noch nie im Berghain. Ich glaube, Donny, du bist ja der Einzige von uns, der da regelmäßig an und ausgegangen ist. Ja. Aber irgendwer hat das zuletzt erzählt, dass, oder haben wir das hier im Podcast mit? Ich glaube, wir haben es nicht im Podcast besprochen, aber irgendwer haben wir das erzählt, dass da immer auf der Herrentoilette Typen in der Ecke sitzen, neben dem Urinal, weil man sich entscheiden kann, denen einfach in den Mund zu pinkeln, weil die das irgendwie geil finden.
Ja.
Und da habe ich zuletzt überlegt, dass das ja eigentlich krass ist, weil die kriegen ja dann so den ganzen...
Die haben Durst einfach. Ich wusste nicht, dass es geil ist.
Aber so diesen ganzen, die kriegen ja quasi den ganzen Alkohol dann ab. Oder alles, was die Leute sich sonst noch reingepfeffert haben, nehmen die ja dann auf. Das ist ja, die müssen ja... Die sind ja am Ende des Abends mega druff und besoffen und so. Das muss doch total krass sein.
Ja, und haben halt AIDS.
Nee, das, so geht das nicht, Donny, aber
ja gut, wisst ihr, was ich meine? Aber ja, aber das ist der Schwaben, Nils, oder was? Denk da mit. Könntest du dir vorstellen, nochmal mitzumachen, nee, so, wenn du kein Geld mehr für den letzten Gin Tonic hast? So, hey, komm, ein bisschen.
Nee, ist nicht so mein, also ist wirklich gar nicht mein Kink, aber ich finde das sehr faszinierend, dass die quasi für ihre Geilheit in Kauf nehmen, so gedruckt zu werden oder so, ohne zu wissen, was da jetzt irgendwie alles drin ist. Ah. So.
Kommt das wirklich tatsächlich mit Wirkung raus unten?
Weiß ich nicht.
Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Also wird ja nicht alles im Blut landen, so, oder? Also
na eben.
Irgendwie der Körper baut das ja schon nach.
Naja, aber das Urin ist ja das quasi, jetzt so wirklich medizinisch hier, ich glaube, also jetzt mal ehrlich, ich glaube, die Niere ist doch quasi unser Filtersystem.
Das muss eigentlich alles raus dann auch wieder, dann wird das wahrscheinlich...
Ja genau, und da kommt ja da quasi das Abfallprodukt, also das ist ja dann schon verarbeitet sozusagen.
Ja, aber der Alkohol ist ja Abfall, also der muss ja raus.
Ja, ja. Nee, genau.
Stimmt also schon. Wir haben ja jetzt einen Arzt.
Müssen wir mal ausprobieren,
ich
Leute,
sagen, auf der Tour. Da kann uns der Andi mal zur nächsten Folge vielleicht eine Sprachnachricht schicken, wie das aussieht.
Oder unser anonymer Urologe.
Ja, das stimmt.
Dr. Piss.
Heute.
Aber Piss ist der Vorname, Pott ist der Nachname.
Ja. Pisspott. Keine Gangbang-Party ohne Pisspott, sage ich ja immer. Na gut, okay, wow, wir driften ab. Also,
Donny, ich,
Medizinecke noch drin oder so?
Wir sind jetzt raus, wir sind jetzt in der Streamer-Ecke.
Okay.
Oh, ich musste nämlich sehr lachen über Donny, du hast so einen Clip gepostet von dir, von einem Streaming, wo du einen Game streamst. Ich glaube, Sekiro. Mhm. Was ich sehr lustig fand, weil du einen Endboss-Kampf hast, aber du hast versehentlich auf die falsche Kamera geschaltet, richtig, und man sieht dann dich, aber nicht das Spiel. Und du regst dich tierisch auf und bist so tierisch im Game und verziehst das Gesicht und die Leute sehen aber einfach nur dich, aber nicht, was du machst. Das fände ich unglaublich lustig.
Das nur als Danke, freut mich sehr. Ja, ich hatte es auf Instagram gepostet. Ich habe ja, das ist ganz cool bei mir, ich habe halt mittlerweile immer mehr Zuschauer und dann wird immer nach dem Stream gehe ich dann quasi auf Discord, das ist wie so eine Art Forum halt, ne? Wo die Community, die jetzt stetig wächst, wo die sich austauschen und irgendwie auch sehr, sehr viele lustige Beiträge auch posten, irgendwelche Memes mit mir oder halt irgendwelche Community-Insider-Gags und sowas. Das muss echt teilweise echt ziemlich lachen da. Und da ist auch ein Kanal, der heißt halt Stream Highlights und da machen die Leute immer fleißig quasi. Man kann bei Twitch sozusagen einen In- und Out-Punkt machen beim Livestream und dann als kleine, sind so, ich glaube, maximal eine Minute oder so oder zwei Minuten ist das lang. Und dann pausen die da drin und ich gucke da immer gerne nach Streams rein, weil ich ja selber gar nicht immer mitbekomme, was sie eigentlich hier und da für einen Scheiß gelabert habe oder irgendwie scheinbar lustig war. Und das habe ich dann auch gesehen und direkt gepostet, weil ich das auch. Und es war auch mutig, der Post ein bisschen, weil ich sehe halt scheiße aus. Muss man ganz klar sagen. Also die, scheiß drauf, ja. Man muss auch mal Mut zur Hässlichkeit haben. Ja, das war auf jeden Fall so. Und dann habe ich das halt verrafft und es ging ja noch eine Weile davor und danach auch weiter. Ich habe ewig nicht gecheckt, dass ich halt die ganze Zeit zu sehen bin im Vollbild und eigentlich die ganze Zeit dachte, das Spiel ist zu sehen und habe dann noch so Moves gemacht und dann, komm mal, da habe ich das gemacht. Und da fällt einem erst auf, wie scheiße man wirklich aussieht, wenn man Videospiele spielt. Also gerade bei so Kämpfen, wo man so richtig so mitfiebert. Naja, aber freut mich sehr, dass
ja, was ich mich dann auch so ein bisschen gefragt habe, du hast ja die letzten Tage quasi fast jeden Tag gestreamt. Was ich mich dann immer frage, du gehst ja auch all in, das ist ja auch sehr unterhaltsam, aber wie ist dann der Moment, wenn du den Stream beendest und aufhörst, weil ich stelle mir das total krass vor, weil du sitzt ja dann auch allein zu Hause, ne? Weil jetzt, wenn man jetzt im Fernsehstudio oder sowas macht, dann sind da irgendwie noch Leute, dann quatscht man noch kurz und ist so raus, aber da bist du ja so wirklich von 100 auf 0 und wie ist das so, habe ich mich gefragt.
Es ist eine gute Frage, aber es ist gar nicht so krass. Also erstens kommt ja erstmal Gewohnheit mit rein. Jetzt mache ich das ja schon 3-4 Monate und ich glaube, ich hatte es ja auch im Podcast sogar schon damals angesprochen, dass das jetzt das neue Projekt ist und durch Corona und so. Und es ist jetzt irgendwie halt so ein bisschen mein Job gerade und es ist ein bisschen weird, gebe ich zu. Also der Job ist einfach seltsam so. Man sitzt halt zu Hause und ich spiele ja nicht nur Videospiele, ich mache ja auch gerne mal so kleine Unterhaltungsgeschichten und sowas oder spiel Wer wird Millionär oder laber auch nur so podcastmäßig. Aber egal, ja, deine Frage war genau. Und wenn ich dann aufhöre, dann habe ich mittlerweile so eine richtige Routine für mich. Und zwar, ich komme da gar nicht erst in so einen Abfall von Endorphinen oder von Adrenalin und so, sondern ich lasse den Stream eh immer so ein bisschen schon ausklingen mit den, so ich sag mal, mit den Stammzuschauern, die sowieso immer gerne gucken und mich mögen und so. Und wenn du gerade so bekannte Titel spielst, dann, wenn du aufhörst zu spielen, dann gehen die ja woanders hin, so, dann sind das einfach so casual Zuschauer, glaube ich. Aber am Ende hat man meistens noch ein paar hundert Leute, die quasi eh da bleiben. Und mit denen mache ich dann immer so eine kleine, da komme ich dann auch selber runter so. Man bespricht nochmal kurz ein bisschen, wie war der Stream und so, und dann mache ich das in Ruhe aus und dann gehe ich, meine Routine ist immer mittlerweile, dann koche ich einfach was. Dann gehe ich in die Küche, mache was zu essen und dann ist für mich dann auch richtig Feierabendgefühl und dann setze ich mich auf die Couch und dann gucke ich irgendwie zurzeit Sopranos oder The Office oder sowas und dann komme ich da eigentlich ganz gut runter. Ja, also, aber du hast schon recht, also Studioverhalten und so, das fehlt mir dann schon manchmal, also jetzt nicht nur wegen Rocket Beans, sondern generell, ich habe ja hier und da bevor Corona ja auch immer wieder gedreht und so und das ist schon cool, irgendwie genau dieses nach Feierabend so vielleicht ein Bierchen zu trinken mit den anderen Leuten oder halt irgendwie da noch abzuhängen und so ein bisschen drüber zu reden, wie der Dreh war, wie eigentlich die ganze, wie die Leute das empfunden haben. Und nimmt ja einem ja auch oft Unsicherheiten und so. Ich bin ja so ein unsicher Typ. Ich habe auch öfter mal nach Streams so ein bisschen so das Gefühl, ja, ich muss jetzt eigentlich irgendwie mal wissen, wie das eigentlich ankam. Aber ich lerne halt dadurch jetzt auch gerade viel, sozusagen das nicht so abhängig zu machen, meine eigene Performance von, weißt du, von Beurteilung von außen so. Man muss einfach dann damit leben, so mittlerweile. Wenn ich halt das Gefühl habe, also ich sag mal so, wenn ich mein Bauchgefühl mir sagt, der war vielleicht nicht so geil, der Stream oder sowas, dann ist es einfach meistens so. So. Und dann brauche ich aber auch nicht sozusagen Fishing for Compliments machen, was ich, glaube ich, in der Vergangenheit gerne mal gemacht habe, um mir eigentlich nur selber ein gutes, besseres Gefühl zu geben. So. Und also sind so Kleinigkeiten, die, glaube ich, auch generell im Leben helfen. Und ja, also lange beantwortet, aber ich glaube, das gehört alles so ein bisschen dazu, um dieses Emotionswirrwarr, das man da hat, nach so einem Stream zu beschreiben. Und genau, so gehe ich damit um. Und manchmal ist es nervig, weil vielleicht der Stream, weil ich vielleicht dünnhäutig war an dem Tag oder irgendwie nicht so gut drauf, dann hat man schon das Gefühl, ja, boah, jetzt kommt man da nicht so richtig runter. Aber in letzter Zeit, also ist einfach Gewohnung. Und ich mache das gerade so oft, dass es eigentlich mich gar nicht mehr so stresst oder so.
Cool. Genau. Ich habe mich wirklich gefragt, wie das ist, weil du wirklich sehr energisch das Ganze machst und dann in das Internet reinschreist. Und dann hört das auf einmal auf, da habe ich mich wirklich gefragt, wie das ist.
Ja, aber ich bin halt so ein Phasentyp, war ich ja schon immer. Deswegen ist ja bei mir auch so, bei meinem Wikipedia irgendwie alles voll und sieht so aus, als wäre ich übelstes Genie, weil da irgendwie sieben Berufstitel irgendwie stehen. Aber ich habe halt von den sieben Sachen irgendwie nur immer alles so sehr intensiv, aber halt ein halbes Jahr lang gemacht. So. Weil ich halt, ich glaube, bis auf Podcasten oder generell als Unterhalter tätig sein, gibt es eigentlich nichts, was ich irgendwie langfristig durchgezogen habe. Die Musik habe ich immer wieder angefangen und aufgehört. Ich habe Stand-up angefangen und aufgehört, mache ich bestimmt auch wieder. Musik mache ich bestimmt auch mal wieder. Aber genau, und jetzt ist halt gerade Streaming so. Und ich bin dann so irgendwie so meine ganz, ich bin dann so gebaut. So. Habe ich dann halt so eine Leidenschaft. Ich bin dann, glaube ich, auch ähnlich wie Nils. Nils ist ja auch immer so, hat immer seine Projekte und dann zieht er das halt durch, so wie zum Beispiel halt Flöte lernen oder sowas. Und bei mir ist es halt gerade Stream und dann will ich das auch gut machen. Das ist auch also ich muss auch sagen, man kann auch gut davon leben und so, und das ist natürlich jetzt auch ein Job so, und ich, für mir hilft das halt auch so ein bisschen, gerade so, wenn ich bin ja jetzt wieder selbstständig und so und habe jetzt eine Zeit lang festangestellt gearbeitet, jetzt bin ich wieder komplett selbstständig, dass ich glaube, durch meine erste Erfahrung als Selbstständiger, ich habe ja 7 Jahre oder so nach dem Abschluss bei der UdK halt selbstständig gearbeitet als Grafiker, ich glaube, das kriege ich nie wieder aus meiner Psyche raus, dass ich diese Grundexistenzangst versuche, immer irgendwie zu verhindern. Ja. Und da ist halt für mich die Möglichkeit, also mein Weg, das zu machen, ist wirklich arbeiten. Einfach nicht gammeln, nicht irgendwie jeden Abend trinken gehen und irgendwie ausschlafen und irgendwie nur das Nötigste tun, was man tatsächlich machen könnte mit Streaming, wenn man ehrlich ist, weil ich muss halt abends fit sein und 2 Stunden zocken und da einen guten Job machen. Aber es gehört einfach tatsächlich viel mehr dazu, wenn man es halt richtig macht, eben halt YouTube-Aufbereitung, Sachen schneiden, auch mal anderen Content produzieren, Werbung machen und alles Mögliche. Und genau, und deswegen mache ich das, glaube ich, gehe ich da gerade so all in, weil ich das einfach wahrnehme als richtigen Job und dann will ich das auch cool machen und gut machen und im besten Fall damit auch Erfolg haben. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Aber gerade ist es so mein Ding im Leben und es macht auf jeden Fall Bock.
Ja, ja, cool. Mein Wikipedia-Eintrag wurde übrigens gelöscht wegen nicht relevant genug. Das fand ich sehr lustig irgendwie.
Oh, echt? Hä, wie assi ist das denn? Ja, natürlich bist du relevant. Nee,
aber war nicht, nicht Wikipedia-relevant genug. Das fand ich irgendwie lustig. Habe ich dann die.
Also wahrscheinlich dem User Weißbier war dein Eintrag ja. nicht relevant genug.
Es steht bei dir die.
Solange der ausgeholt hatte, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt euch nicht
die Ohren. Ich finde das sehr interessant, weil du ja gerade so eintauchst in das Game und das ja auch nicht so, naja, weiß nicht, also so da halt so eintauchst.
Ja, ich glaube, wir sind ja alle drei so ziemliche Autodidakten. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wir alle drei ziemlich gemeinsam haben, oder? Also, dass wir halt.
Ich finde das auch sehr interessant. Also, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich es noch nicht geschafft habe, mein Flötespiel zu monetarisieren.
Den Kanal würde ich sofort haben.
Aber ich finde das auch faszinierend, dass ich ja letztes Mal deine Show geguckt habe, wo du diese Battles gemacht hast, wo wir ja alle irgendwie auch Spielkarten waren sozusagen. Ja. Und ich habe gedacht, ich gucke mir das mal an, das stimmt ganz witzig. Und dann wirklich sehr erstaunt und begeistert war, wie geil du da so diverse Sachen vorbereitet hast. Ja. Die Pre-Show, wo du mit dir selber gesprochen hast und irgendeinen Charakter gespielt hast und dann diese Grafiken aufbereitet und so. Und das war so aufwendig und so krass.
Sieht alles mal liebevoll gut aus,
ich, ja. Und mit einer so großen Liebe fürs Detail, dass ich da wirklich hellauf begeistert war und das auch total geil finde, wie viel Energie du in diese Stream-Sache auch investierst, weil andere da bei weitem nicht so professionell oder so interessiert auch an ihrem Publikum sind, wie du das bist. Deswegen finde ich das total super.
Oh, vielen Dank. Das geht, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es runtergeht, wie gerade das zu hören, weil mir natürlich auch so ein Lob, insbesondere halt auch gerade von Freunden wichtig ist. Und ja, vielen lieben Dank. Also es freut mich wirklich sehr.
Danke. Dann können wir jetzt zur Kritik kommen und zwar folgendes. Jetzt machen wir einen Platten, Nils.
Du hast in dem einen Overlay war Magenta, ne? Und dann hast du umgeschaltet und dann war auf einmal wieder blau. Also entweder machst du konsequent dein CI oder nicht, ne? Also,
nee, aber ich dachte, der Herr wollte jetzt mein Flötespiel kritisieren.
Mach endlich mal den Flöten, mach mal einen Kanal, Nils. Ich helfe dir auch beim das ein bisschen einzustellen alles. Und das Einzige, was du machst, ist Flöte spielen. Einmal am Abend.
Die größten Hits auf Flöte.
Ja. Nee, aber wo wir gerade bei großen Projekten sind, letzte Woche ist ja auch das Riesenprojekt Susi gestartet bei Spotify mit Regisseur Nils.
Ich hatte es auch notiert. Ja, sehr gut. Müssen wir drüber sprechen. Nils, du wolltest noch das einleiten, wahrscheinlich ein bisschen mehr, Herm, sorry. Ja. Aber ich will natürlich brennend wissen, wie es ankam, wie es sich anfühlt als Regisseur. Aber Herm, erzähl doch mal, was ist da
also ich hoffe, für die Leute, die es noch nicht wissen. In den USA hat ja Spotify ein riesiges Podcast-Label gekauft. Gimlet heißen die, glaube ich. Und ja, da gab es ein großes Podcast-Hörspiel, was jetzt quasi eingedeutscht wurde. Die erste deutsche, eingedeutschte, internationalisierte Produktion davon nennt sich in Deutschland Susi. Und der Regisseur davon war niemand geringerer als unsere Nils die Flöte Burgelberg. Habe ich das richtig erklärt, Nils?
Ja, eigentlich schon. Ja. Also ich habe es auch eingedeutscht tatsächlich. Ja.
Und das finde ich, das ist so ein...
Was ist genaues Eindeutschen eigentlich? Das hat mich, das weiß ich ehrlich gesagt. Nein, das ist ja nicht nur übersetzen, das ist ja, an das Land anpassen, oder
was? Genau. Also ich habe die Bücher von denen geschickt bekommen. Ich fand den Podcast ja auch super, den Original-Podcast. Spricht ja unter anderem Kristen Wiig, spricht quasi die bei uns Susi ist, die bei uns von Matita Hill gesprochen wird. Und ich bin ja ein riesengroßer Kristen Wiig-Verehrer. Und Ethan Hawke spricht da auch im Original mit und so. Und dann habe ich diese Bücher bekommen zum Übersetzen und dann gibt es da halt so verschiedene Level an Übersetzungen. Also erstmal Übersetzte sozusagen, damit es überhaupt quasi Deutsch ist. Und dann muss man sozusagen die Sachen ausmerzen, wo man zu wörtlich übersetzt hat. Das passiert, glaube ich, oft beim Übersetzen, dass man da sich, also dass man das englische Wort wörtlich übersetzt, was aber ganz oft gar keinen Sinn ergibt, wie es auf Deutsch richtig heißen müsste. Und dann bereinigt man das sozusagen und überarbeitet das, sodass es quasi auch deutscher Sprachgebrauch ist, der in den Dialogen stattfindet. Und dann fängt man an, sich zu überlegen, wo all die Dinge passieren können, die in dem amerikanischen Drehbuch passieren, weil das amerikanische Buch, das ist so angesiedelt in so einem kleinen Kaff irgendwo, ich glaube, an der Ostküste oder so. Und später im Buch wird es nochmal spannend und dann gibt es so eine Verfolgungsjagd mit jemandem, der irgendwo am anderen Ende des Landes ist. Und dann ist klar, wir müssen sofort losfahren, damit wir irgendwie noch in seine Nähe kommen können und so. Und diese Strecken muss man sich ja dann quasi auf Deutschland umdenken, damit man diese Spannung aufrechthalten kann. Und deswegen muss man dann aber schon früh gewisse Figuren an gewissen Orten ansiedeln, damit so diese Entfernungsplausibilität auch immer hinaus. Und dann muss natürlich auch noch sozusagen inhaltlich stimmen. Also sie lebt halt in einem Kaff, aus dem es irgendwie ein paar Straßen nur gibt, ein Industriegebiet und das für sie super lame ist und sie weiß nicht, was sie machen soll. Und dann muss halt so ein Ort mit der entsprechenden Entfernung auch in Deutschland finden und so. So recherchiert man sich dann so ein bisschen so einen Wolf und um das irgendwie ans Deutsche anzupassen, damit es eben nicht sozusagen ein synchronisierter Podcast ist, sondern ein lokalisierter Podcast.
Kann ich da mal eine Frage stellen? Und zwar, hast du das, die reine Übersetzung extern noch irgendwie machen lassen oder hast du das auch dann auf dem Schirm gehabt haben müssen?
Nee, das habe ich selber gemacht.
Die tatsächlich jetzt erstmal nur über, also du hast es quasi die beide Arbeitsschritte in einem gemacht,
genau,
sozusagen.
Ja, genau.
Also, das ist ja übelst aufwendig wahrscheinlich. Wie lange hast du ja da dran insgesamt?
Ja, das ging. Also die Bücher, das sind ja 7 Bücher, 20, 30 Seiten. Also ist ja auch jede Folge.
Ist voll viel, ey.
Jede Folge ist ungefähr 20 Minuten lang. Und das ging eigentlich ganz gut. Also die sind auch gut geschrieben. Das ging sehr flüssig von der Hand irgendwie. Das sind ja auch sehr logisch immer aufgebaut, die Szenen. Das ist natürlich auch ein bisschen so, dass die Freude, wenn man an amerikanischen Drehbüchern arbeiten darf oder mit amerikanischen Autoren, dass das sehr straight geschrieben ist und man da irgendwie nicht so große Deutungsprobleme kriegt oder so. Und deswegen ging das ging mir relativ gut von der Hand. Ich habe da vielleicht 2-3 Tage an der reinen Übersetzung gesessen und dann nochmal 2-3 Tage an der Lokalisierung, so.
Hut ab, hast du manchmal irgendwelche E-Mails, wo Ethan Hawke CC war oder sowas? Nee, ne? Du hast da keinen Kontakt
mit denen. Leider nicht. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal irgendwie in Kalifornien bin oder so, will ich unbedingt Spotify Bescheid sagen, ob die dann nicht irgendwie so, ob wir dann nicht mal alle mit Kristen Wiig essen gehen können oder irgendwie sowas.
Ja. Aber ich meine, man kann ja quasi schon sagen, du hast jetzt immerhin, also nicht den Fuß, aber vielleicht den kleinen C in Hollywood hier.
Mehr damit. Als das. Nee, das ist quasi schon Zweitwohnsitz gefühlt jetzt.
Und damit wir ja auch. Also, ne? Also ist ja quasi wie dieses Ding, jeder kennt ja einen Promi über 5 Ecken, jetzt sind wir quasi die eine Ecke, ne, sag ich mal.
Ja, es ist natürlich ein bisschen albern, aber tatsächlich hatte ich das Gefühl dann auch so ein bisschen, dass ich da irgendwie jetzt so an so einem amerikanischen Projekt quasi mitgearbeitet habe im weitesten Sinne.
Ich finde es nicht albern, ich glaube, es wäre mein größter Antrieb gewesen bei der Sache.
Aber das Coole ist ja, also kurz mal, die Story ist ja also quasi das wie so ein Alexa-Verschnitt, so eine, wo man denkt, es wäre eine AI, nee, nicht AI, sondern doch AI.
Ja, ja, genau.
Doch, AI ist richtig. Assistant meinst du, ja, Dings.
Aber es sind eigentlich echte Personen, die das machen, ne?
Genau.
Und sie macht das ja.
Wir haben eine Hauptfigur, die fängt an, bei so einem Tech-Unternehmen zu arbeiten. Und die stellen eben diese Susi her, so ein Gerät, dem man jede Frage stellen kann, die man hat, sozusagen. Die kann alles beantworten. Und dann lernen wir, dass das eben kein Computer ist, sondern dass in so einem riesigen Callcenter tausende von Leuten sitzen, von denen jeder so ein Spezialgebiet hat und dann drangenommen wird, wenn jemand nach diesem Spezialgebiet fragt. Und Sarah, unsere Hauptfigur, die wir begleiten, wird dem Spezialgebiet Vögel zugewiesen. Und wir lernen aber gleichzeitig extrem viel über Sarahs Leben in dieser Kleinstadt und mit ihrem Ex-Mann und es gibt nur Ärger und alles ist anstrengend und mühsam und wie sie es irgendwie schafft, auch über ihren neuen Arbeitsplatz da so für sich einzustehen und da irgendwie rauszukommen und so. Das ist im Grunde genommen so die Story von dann passieren natürlich super weirde und super dramatische und super wilde und aufregende Sachen und so. Und das Schöne war, dadurch, dass man sozusagen die Geschichte eines digitalen Assistenten erzählt, der ja quasi, bei dem wir immer mal wieder sehen müssen, wie der benutzt wird von irgendwelchen fremden Leuten, um so zu verstehen, wie dieser Mechanismus ist, hatten wir die Möglichkeit, extrem viele Gastrollen zu vergeben, weil wir halt quasi immer Anrufer brauchten, ja, beziehungsweise Leute, die mit Susi sprechen oder oder mit dem Callcenter oder so. Und das war dann der Punkt, wo wir dann viel mit Podcast-Promis, die dann alle aus Spaß mitgemacht haben und nicht nur Podcast-Promis, sondern auch Freunde wie euch beide oder Maria konnte ich dann irgendwie alle da einbauen und jeder hat irgendwie so einen kleinen Gastauftritt bekommen und so. Und das war irgendwie das Coole, dass man dann da so eine Vielzahl an Rollen hatte, die man irgendwie machen konnte.
Ja, darauf wollte ich auch hinaus mit der Erklärung dazu, weil das finde ich so cool, dass das so ein riesiges Puzzle an kleinen Schnipseln und so rundherum um die Story ist. Das finde ich so mega. Wie war denn das auch so mit, da war ja noch mit Bastian Pastewka und so, wie war das? Also ich stelle mir das so cool vor, dieses Puzzle dann irgendwie so zusammenzubauen und dann auch da so den Überblick zu behalten und so, das stelle ich mir wirklich mega vor, ehrlich gesagt. Und was ich...
Na, das Coole war... Das Coole war, wir haben ja quasi ein paar Hauptrollen, wo Pastewka ja eine von ist. Mhm. Das hat auch mega Spaß mitgemacht, mit ihm zu arbeiten. Das war so unkompliziert. Der ist
cool, oder?
Ja, der ist super cool.
Hätte ich auch gedacht.
Der war mega unkompliziert und er hatte auch voll Bock drauf und so. Und wir haben uns auch sofort gut verstanden, weil wir uns lustigerweise mal getroffen haben. Und zwar, lass mich nicht lügen, das muss 96 gewesen sein.
Oh Gott.
Da haben wir uns bei einer Show in Köln getroffen. Jetzt
voll auf Pille.
Da haben wir uns bei einer Show in Köln getroffen, wo ich zu Gast war. Das war ja gerade Anfang Viva-Zeit und ich war eingeladen bei einer Show im WDR, damals sie hieß Lollo Rosso und wurde moderiert von Iffi Zenker, also von Rebecca Simonite Barum, die damals die Iffi Zenker in der Lindenstraße gespielt hat, die aus einer Zirkusfamilie im wahren Leben stammt. Und der haben sie diese Show gegeben, Lollo Rosso, weil die halt so lange rote Haare hatte und es sollte so ein wildes, crazy Jugendmagazin sein. Und bei Lollo Rosso war Pastewka einer seiner ersten großen Fernsehjobs so für die Sketche zuständig. Hat da immer so Sketche und Jokes gemacht. Und da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Und ich war immer nie sicher, ob er das war. Und dann war jetzt im Studio, habe ich ihn gefragt, haben wir uns da damals getroffen? Er ist, ja, natürlich, Lollo Rosso und so. Und dann haben wir die ganze Zeit über diese weirden alten WDR-Zeiten gesprochen. Das war sehr, 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 sehr zwei Opas erzählen vom Krieg, aber es war auch wahnsinnig lustig. Und
kommt er vielleicht bei einem Tourstopp mal vorbei? Vielleicht Köln oder so?
Ich würde es mir wünschen. Ich werde ihn auf jeden Fall einladen. Ich finde es schön. Aber es ist ein mega guter Typ und es hat total Spaß gemacht. Und was aber das mit einer der aufregendsten Momente bei der Produktion war die allererste Aufnahme. Die haben wir nämlich, glaube ich, schon im Januar, Ende Januar oder so, gemacht mit Martina Hill. Und Martina Hill spricht ja Susi. Ja. Und wenn man das hört, so im ganzen Podcast, dann denkt man ja gut, dann ist so ein bisschen, hat man so ein bisschen gefiltert, damit es sich so ein bisschen mechanischer anhört. Ja,
das wollte ich noch fragen, wie das gemacht wurde. Erzähl mal, das finde ich sehr spannend.
Genau, und dann gibt es ja auch diesen Effekt von so abgehackten Worten, wie man das ja von so Sprachassistenten kennt, die sozusagen ein Programm mit den gängigsten Worten haben, aus denen sie dann ihre Sätze immer formen und deswegen auch immer so komisch abgehackt klingen. So.
Mein Nieberschen Nuggelhase.
Genau, so kennt man das ja. Und dann haben wir auch überlegt, wie wir das machen sollen. Und dann kam Martina Hill ins Studio und hat gesagt, sie findet das Buch total geil und hätte auch mega Bock auf die Rolle gehabt. Und lass uns einfach mal anfangen. Wir so, alles klar. Und dann geht sie in die Sprecherkabine und liest die erste Szene. Und alles, was ihr in dem Hörspiel hört, ist zu 100% so von ihr eingesprochen.
Boah, echt?
Ja. Krass. Ja, das ist so krass. Die hat wirklich sich komplett diese Alexa-Sprache draufgeschafft und hat dann einfach das ganze Buch so eingelesen.
Die ist ja eh voll gut, ich finde die auch. Ihr wisst ja, dass ich ja so ein alter Hater bin, wenn es um gerade deutsche Comedians und so geht, aber Martina Hill fand ich schon immer mega gut. Auch diese Sketche von der finde ich auch echt teilweise richtig gut.
Total.
Krass, ich hab das gehört, aber noch gedacht, naja, ich könnte mir vorstellen, dass sie das so eingesprochen hat und dachte so, nee, das ist eigentlich, das kriegt man gar nicht hin, das so zu sprechen, aber umso krasser, dass sie das wirklich gemacht hat.
Naja, das ist echt, also mir war von Anfang an klar, als es dann um die Besetzung ging, dass wir da auf jeden Fall jemand brauchen, eine Frau auch, die Comedy macht, weil es da extrem um Timing geht. Und ja, gerade Comedy ist ja quasi die größte Timing-Kategorie, die es im Schauspiel gibt irgendwie. Deswegen war mir klar, dass man bei Comedians gucken muss und dann haben wir irgendwie lange rumgesucht und kamen dann irgendwann auf Martina Hill, weil ich, wie Donny gesagt hat, ich finde auch diese Sketche, die sie macht, die haben einfach auch ein brillantes Timing. Also das sieht man bei der sehr, sehr, sehr gut, wie gut die das drauf hat. Und es war natürlich trotzdem so ein bisschen Risiko, weil wir alle nicht wussten, wie sie es machen würde und waren auch dazu bereit, das sozusagen dann anders zu schneiden, damit es irgendwie hinhaut. Aber dann war es wie aus einem Guss einfach von ihr perfekt eingesprochen.
Ja, das weiß man natürlich da als Comedian, dass halt Timing wichtig.
Ah. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass Nils so ein richtiger, so ein cholerischer Regisseur die ganze Zeit war und die Leute alle zusammengeschrien hat.
Ja, warte mal, aber das habe ich nämlich auch hier notiert. Ich habe wirklich halt mit Kulli hier ins Schnurr. Sag mal, weil Herr wollte ich nämlich noch fragen, weil ich hatte das große Vergnügen, oder beziehungsweise es war halt für mich easy, weil ihr ja in diesem Studio in Berlin wart. Ich weiß nicht, ob ihr da alles aufgenommen habt, Nils, aber ja. Ich konnte ja da hinfahren eben mal und habe da meine Sätze eingesprochen. Aber Herr, wie hast du das gemacht? Hast du das dann remote gemacht?
Ja, ich habe das von hier aus gemacht, so meinen kleinen Schnipsel, mit dem ich zu hören bin. Aber ich fand das auch sehr lustig, weil daran habe ich dann so, jetzt wo ich weiß, wie riesig das Projekt ist, finde ich das sehr lustig, weil damals hat das Nizi oder Maria irgendwann mal gesagt, ja, dass ich dann mal so was Kleines dafür sprechen soll, für so ein Projekt. Und dann hat Nizi aus dem Mikrofon gesagt, ja, wegen Susi, wegen der Aufnahme, das machen wir dann morgen. Und ich so, wovon redet er jetzt? Und das war nicht so lustig, weil jetzt, wenn man das aus das fertige Produkt quasi sieht, merkt man ja auch, was das für ein wahnsinniges Projekt war und was für ein Kosmos war aus vielen kleinen Schnipseln, in dem du da warst, dass man das ja gar nicht mehr, also dass das ja für dich wahnsinnig präsent war und du dann eins mit dem ganzen Ding da warst.
Ich habe das auch überhaupt nicht gecheckt. Ja. Mir ging es ähnlich. Ich wusste auch nicht mehr, hab's gar nicht mehr auf dem Schirm, was es war. Und WhatsApp so, hast du heute oder irgendwie, hast du morgen, kannst du das machen, das einsprechen? Ich habe einfach gar nicht gefragt, was genau nochmal. Und ich so, klar, dauert halt irgendwie eine halbe Stunde, bin da hingefahren, ich komme da an, dann sind da irgendwie gefühlt 7 Leute im Studio. Nils so richtig so neben dem Cutter, so richtiger Regisseur-Style. Mir wurde was zu trinken angeboten, Snacks gab's da, die Jacke habe ich da mal schön abgelegt, Riesensprechergebiet, alles profimäßig. Und ich dachte mir nur so, okay, da musst du jetzt einfach durch, mach, was er sagt und dann passt's. Aber da wurde mir auch dann quasi sofort erst klar, okay, das ist ja jetzt nicht einfach nur hier für einen Einspieler, das ist ja hier was Richtiges. So. Und, war echt cool.
Ja, das hat auch
aber echt viel, gratuliere auf jeden Fall. Es scheint ja, also was ich so peripher mitbekomme, ich bin ja hier und da auch verlinkt auf Twitter gerade, weil ja auch, obwohl es nur eine, also ich habe ja nur einen Satz eingesprochen oder zwei, aber deswegen kriege ich das halt mit, weil ja viele Leute irgendwie das dann liken oder reposten und sowas. Also ich habe schon das Gefühl, dass es gut ankommt, oder?
Auch, also das Gefühl habe ich auch. Bis jetzt gab es noch keine größeren Kritikpunkte inhaltlich.
Außer der eine, der meinte, was soll denn die Werbung? Ich meine, gerade dafür zahle ich ja nicht.
Es gab auch Leute, die gesagt haben, es ist kein Podcast, weil es keine RSS-Feed hat und und das ist okay. Was soll ich euch darauf antworten? Schönes Leben noch.
Nee, du machst einfach deinen Seidenschal schön nach hinten und sagst, Twitter, heute genug getwittert.
Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. die Resonanz ist tatsächlich sehr, sehr positiv. Den Leuten gefällt es extrem gut. Die meisten ärgern sich, dass es ärgern sich über das Ende. Mhm. Aber wir wollen ja nichts verraten. Das solltet ihr selber hören. Wie ich das erlebe, sind da alle sehr, sehr aufgeregt und finden das sehr spannend. Und das freut mich natürlich sehr, dass das so gut ankommt. Ja. Das ist ja nicht selbstverständlich, aber wir haben uns echt viel Mühe gegeben. Es ist interessant, ich habe so ein Interview gelesen mit, weil es ist zeitgleich in 4 Ländern veröffentlicht worden in lokalisierten Versionen. Das war einmal Deutschland, einmal, ich glaube, Frankreich, Mexiko und Brasilien. Jedes Land hat seine eigene Version davon.
Hast du alle gemacht, ne?
Ich habe mich alle gemacht und in Frankreich, da heißt es, glaube ich, Sarah, ich glaube in Brasilien Sonja oder so. Und bei Sarah ist es wohl so, das haben die dann erzählt in einem Interview, und das hat sich mega kompliziert angehört, da haben die gesagt, sie hätten ein Tool programmiert, das ihnen dabei geholfen habe, die französischen Sätze genauso lang und rhythmisch sein zu lassen wie die englischen Sätze im Original. Oh. Weil die Sprachen ja beide sehr unterschiedlich, alle Sprachen sind ja unterschiedlich in Länge und Form, wie sie Dinge sagen und so. Wer einmal einen italienisch synchronisierten Hollywood-Film gesehen hat, der wird wissen, was gemeint ist, weil da machen die dreimal den Mund auf und haben aber schon 12 Sätze gesprochen, so in etwa. weil das eben so eine wortintensive Sprache ist. Und und da haben die gesagt, sie hätten extra ein Tool programmiert, damit sie das genau anpassen können. Was eigentlich auf der einen Seite nur bedeuten kann, und jetzt kein Diss an die französischen Kollegen, aber dass die ein bisschen fauler waren, weil die sozusagen die amerikanischen Atmos übernehmen wollten. Wir haben ja in einem großen Soundpaket auch so die Atmos und die Umgebungsgeräusche vom amerikanischen Original bekommen, haben aber, weil wir gemerkt haben, dass es nicht gepasst hat, alle Atmos selber komplett neu gebaut, weil sie dann schlüssiger waren und besser in die Story gepasst haben. Und bei den Franzosen wollte man die wohl behalten, hat deswegen, also du musst dir vorstellen, so faul zu sein, dass du sogar etwas programmierst, damit du etwas anderes nicht machen musst. das fand ich irgendwie sehr, sehr faszinierend.
Das finde ich gut. Jetzt könnte von mir sein.
Ja, Programmieren ist ja so aufwendig. Und ist so ein Tool zu programmieren, stelle ich mir so aufwendig vor.
Da müssen auch total lustige Fehler dabei rauskommen irgendwie. Oder so ganz unnatürliche Sätze und sowas eigentlich. Dann.
Also. Aber ich wollte tatsächlich, die Französische ist, glaube ich, die, wo ich am ehesten noch ein bisschen was verstehen könnte. Deswegen wollte ich mir die auf jeden Fall auch nochmal einhören und zumindest mal so für so ein Atmo-Gefühl anhören.
Cool. Ja, ich fand es beim Hören auch.
Gibt es Italienisch auch?
Ne, Italienisch gibt es noch nicht. Ich weiß nicht, ob die das noch machen wollen oder so, aber Spotify hat da, glaube ich, so einen weltweiten Release angestrebt und da waren es jetzt diese vier Versionen.
Es gab auch einen Instagram-Filter und so, ne? Das habe ich auch gesehen.
Haben extra einen Susi-Instagram-Filter gemacht.
Also, Leute, geht auf Insta, checkt mal den Susi-Filter aus. So. Verlinkt ihr einfach uns. Ist auch geil. Ja,
also ich fand auch unabhängig vom Hören und dem Storyverfolgen, fand ich das so einen netten Nebenbei-Effekt, dass man halt so die ganze Zeit so darauf wartet, was als nächstes für so Cameo-Schnipsel kommen und ob man die Leute erkennt oder nicht. Das fand ich irgendwie sehr lustig beim Hören. Das hat sehr viel.
Ich habe ja die Gemeinsamkeit, die Donny und ich haben, ist, dass wir, obwohl Donny und ich sind die einzigen, die mehrfach in Susi vorkommen. Donny spricht zwei Rollen. Und ich spreche drei Rollen, wovon zwei aber nur im Hintergrund sind. Es gibt einen lustigen Auftritt, bei dem ich darf sozusagen mein Karnevalskostüm von vor zwei Jahren nochmal reaktivieren. Und es gibt eine Szene, in der ich Horst Lichter sprechen durfte. Und man hört das so ein bisschen im Hintergrund. Und dann gibt es noch eine Szene, wo ich einen Verbrecher gesprochen habe, der eigentlich nur im Hintergrund saß. Man hört auch gar nicht, was der sagt. Aber wir brauchten so ein Gemurmel, weil sonst hätte das keinen Sinn gemacht, so vom Sound in der Szene her. Und dann bin ich in die Booth gesteppt, wie wir Hip-Hopper sagen.
Cool, cool.
Und habe dann da fünf Minuten lang einen völligen Schwachsinn improvisiert von einem Verbrecher, der im Knast sitzt und mit seiner Frau spricht und sagt irgendwie so, oh, ich habe den abgestochen, weil der mir kein Wasser gegeben hat oder irgendwie. Und es war so anstrengend, weil ich habe das die ganze Zeit so gesprochen. Ich will einfach nur Wasser. Ich will einfach nur Wasser haben. Und das war so anstrengend, das so fünf Minuten zu sprechen. Aber es war sehr, sehr lustig.
Ich fand es auch eine coole Erfahrung, weil ich dann gemerkt habe, dass wenn du so, wie gesagt nochmal, ich habe wirklich nur zwei Sätze gesagt, aber dass man Ich habe das oft im Fernsehen gesehen, wenn du irgendwie so diese Behind-the-Scenes siehst, also ich bin ja großer South Park-Fan, da gibt es ein paar so auch so Footage, wo halt Trey Parker und Matt Stone in der Kabine sind und das so einsprechen und ich habe mich da immer schon gewundert, warum die so rumfuchteln und so und den ganzen Körper benutzen und das ist tatsächlich halt so, dass Sprechen eigentlich auch Spielen ist und das macht echt voll den Unterschied, wenn du halt, deswegen weiß ich, was du meinst, Nils, dass du dann am Arsch bist danach, weil es ist eigentlich weird, weil das Gehirn braucht das tatsächlich. Ich habe dann auch so mit den Armen gefuchtelt und so und das, den ganzen Körper genommen zum Spiel und eben nicht nur den Satz gesprochen so. Das habe ich jetzt am eigenen Leib mal erfahren, dass es echt, also gerade so Sprecher habe ich echt großen Respekt vor, also Synchronsprecher und so. Ich stelle mir das wahnsinnig krass vor oder anstrengend vor, wenn du dann so ein als deutscher Synchronsprecher, weiß ich nicht, irgendwie so irgend so einen ganzen Film nachsynchronisieren musst, dann musst du es eigentlich auch spielen, eigentlich komplett.
Ja, man hört das ja auch, ob sich jemand bewegt oder nicht. Also ich meine, wenn jetzt Leute nebeneinander hergehen und sich unterhalten, dann muss man jetzt nicht auf der Stelle gehen, aber wenn Aktion ist und man den Arm irgendwie fuchtelt oder was auch immer, das hört man, dann ist das macht das schon Sinn, das auch zu machen. So.
Ja, auch so Gesichtsmimik und so, ist mir aufgefallen. Also das ist ja klar, dass das keiner sieht, aber du machst wirklich so, du spielst diese Emotionen tatsächlich also komplett aus und nicht nur sozusagen nur mit der Stimme. Das fand ich einfach echt interessant. Würde ich gerne wieder machen vielleicht irgendwann. Mir hat das eigentlich auch Spaß gemacht, aber ich glaube so, wenn es dann mehr Sätze sind, habe ich Probleme damit. Mich hat auch mein guter Freund Gunnar neulich gebeten, ob ich da mitmachen kann. Der macht eine ganz schöne Reihe gerade. Der hatte ein paar Kurzgeschichten geschrieben. Gunnar Krupp, kann ich empfehlen. Ich habe jetzt gerade nicht mehr genau den Titel im Kopf, aber ihr findet das bestimmt, wenn ihr Gunnar Krupp googelt und mit Kurzgeschichten. Der hat auch so ein bisschen so einen kleinen Podcast dafür gemacht und hat das halt einsprechen lassen, die kleinen Kurzgeschichten von verschiedenen Freunden von ihm. Mich hat er auch gefragt. Ich habe das echt dann absagen müssen nach einer Woche, weil ich echt gemerkt habe, ich verlese mich halt konstant die ganze Zeit. Also es war einfach so ein Aufwand für mich, dass ich gemeint habe, ey, ich komme da nicht durch bis zur Deadline quasi. Aber weißt du, was ich meine? Also es ist schon, einlesen ist echt, also Nils hat das ja, glaube ich, schon öfter gemacht. Das ist wirklich eine Kunst für sich. Also generell, ich glaube, hilft das wenn man mehr liest. Ich bin echt so lesefaul, das habe ich dann auch wieder gemerkt. So. Ich glaube, wenn man vielleicht ein bisschen trainiert, okay, mehr liest, dann kommt man da besser rein. Aber so richtig vorlesen, so was ich immer dachte, könnte ich gut, weil ich schon oft auch gesagt bekommen habe, dass ich eigentlich eine ganz gute Stimme hätte, so auch wenn ich diese Werbestimme mache und sowas. Ich weiß ja schon, dass ich da, glaube ich, Potenzial habe, da ein bisschen sowas zu können. Aber die tatsächliche Arbeit dahinter ist wahnsinnig schwierig. Das müsst ihr echt auch mal zu Hause selber mal ausprobieren. Wirklich mal so einen Text. Vor allem, du hast ja auch so diesen Druck, Druck. Das ist ja nicht nur einfach, dass du das vorliest. Das ist ein bisschen wie in der Schule. Du hast ja auch diesen Druck der Aufnahme. Ja. So, dass du keine Fehler machst. Und dann liest du so ein Latz, gerade wenn es so längere Sätze sind und du schon, dein Gehirn sagt dir so mittendrin, dass es gerade gut läuft. Und sobald der Gedanke kommt, verkackst du den Satz. Weißt du, so, weil du dich so selber unter Druck setzt. Und da habe ich dann für mich gemerkt, nee, das habe ich dann nicht geschafft. Leider. Aber ey, an dieser Stelle eine Empfehlung. Also müsst ihr euch, leider habe ich wirklich den Namen gerade nicht im Kopf, aber guckt euch das mal an oder hört euch das mal an vom Gunnar, der ist ein cooler Typ und das, die Kurzgeschichten sind auch ganz witzig. Naja.
Ja, ich bin jetzt auch gerade dabei, mein erstes Hörbuch einzulesen. Boah, ich habe noch nie ein Hörbuch eingelesen und ich lese jetzt das Hörbuch einer großartigen deutschen Band, die ihre Bandgeschichte aufgeschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich das einlesen würde. Ich glaube, ich darf noch nicht sagen, wer es ist, aber sind auf jeden Fall super cool und ich freue mich da total drauf und das ist ganz aufregend, so ein ganzes Buch
einzulesen. Ich wollte gerade sagen, weil ich finde das bei Hörbüchern immer noch so verrückter, weil man dann, also ich stelle mir das vor, dass man auch dann in so einer eigenen Welt ist, wenn man da 8, 9, 10 Stunden irgendwie das Zeug dann einliest, was das mit dem Kopf macht. Deswegen umso krasser, dass du das machst.
Musst du da so Stimmen machen in dem Fall, Nils, oder liest du einfach eine Erzählestimme? Nee, also es gibt ja verschiedene Arten. Ja, es gibt wirklich die klassische Vorleserstimme oder machst du dann auch so, musst du ein bisschen mal auch so Stimmen machen?
Also es gibt relativ viel Dialog in dem Buch, aber okay. ich habe trotzdem beschlossen, jetzt nicht hier das große Stimmtheater zu machen. Am Ende verwirrt man sich auch selbst damit, wenn man vorliest, sondern ich setze es dann so stimmlich ab, dass man erkennt, dass es jetzt eine andere Stimme ist, aber nicht so, dass man jetzt Stimmen zuordnen kann oder so, sondern man merkt einfach so, ab wann es sozusagen Dialog ist und das wird ja dann auch meistens innerhalb des Textes erklärt, wer da gerade spricht und so und dann erkennt man das schon irgendwie.
Aber das ist ja auch bei den 3 Fragezeichen gerade, ne? Also das ist irgendwie dieses Sonderding, wenn ich da auf Spotify immer, ich höre das ja gerne ab und zu zum Einschlafen so und da sind ja auch jetzt diese von so bekannten oder prominenten Leuten.
Ich glaube, eins hat Pastewka vorgelesen, 1 Bela B., wenn mich nicht alles täuscht.
Bela B. habe ich zum Beispiel gehört und das ist wirklich gut gelesen so. Ja. Also das ist schon, obwohl ich jetzt auch nicht jetzt gedacht hätte, dass der das jetzt jeden Tag macht, so viel so Sachen vorlesen oder so. Das ist ja Musiker.
Aber der hat schon so ein paar Hörbücher eingesprochen. Das macht
okay. Das wusste ich nicht. Okay. Bin neu in dieser Hörbuchszene. Muss ich mal reingehen. Ja.
Hörbücher.
Naja. Ja, genau. Das kommt jetzt mal so rüber, ne? Aber es ist so, das kommt so krass so rüber, als würden wir
noch nur diese Werbung weitermachen.
Nee, gut, Leute, ich würde sagen, wir machen Deckel zu für diese Woche und freuen uns auf die nächste Woche mit euch gemeinsam da draußen diesen Podcast weiterzumachen, ne?
Würde ich auch sagen.
Nehmt euch in Acht vor gruseligen Fahrrädern.
Das Tom Turbo könnte überall lauern, Leute. Achtet auf aggressives Klingeln.
Vorsicht, Leute, Vorsicht.
Okay. Also macht's gut, Leute. Haut rein.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Gästeliste Geisterbahn.